Liebe Leute, Geldscheine in die Hand, jeweils 20 Euro und losziehen, um zu einem gemeinsamen Oberthema Spiele einzukaufen und dann hier vor dem Mikrofon zu vergleichen. Das war ein weiteres Mal der Arbeitsauftrag für diese Folge von Okay, cool, kauft ein. Und dieses Mal mit einem Thema, das weihnachtlicher gar nicht sein könnte. Ich bin so gespannt. Das Thema wurde nämlich vorgeschlagen von meinem Kompagnon, und zwar Rainer Siegel. Hallo.
Ja, was habe ich mir dabei gedacht? Keine Ahnung. Ja, liebe ZuhörerInnen, hallo, vorweihnachtliche Grüße aus Wien. Alle schnupfen, alle krank, alle drängeln sich auf Weihnachtsmärkten so eng zusammen. Ich sag dir, Tom, ich war neulich in einem Bus, da hatte ich mehr Körperkontakt als hin und wieder beim Sex. Unglaublich. Das muss man mal schaffen.
Sehr gut. Ich hatte hier auch in Hamburg, vergangenes Wochenende war das, glaube ich, bin mit Freunden auf 4 Weihnachtsmärkte gegangen. Das klingt furchtbar. Sehr stressig, ist es aber gar nicht, weil die waren alle in Fußnähe voneinander entfernt. Und einer davon war der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz. Und das klingt schon groß, selbst für Leute, die nicht in Hamburg leben. Und es ist, glaube ich, der größte der Stadt. Und ohne Witz, das war nicht mehr angenehm. Da hatte ich Ellbogen an Körperstellen, wo mich lange niemand mehr berührt hat. Das war wirklich, es war so unangenehm.
Ja, und das während Corona. Corona ist vorbei, ja. Niemand hat mehr Corona, alle husten sich fröhlich ins Gesicht, das ist wirklich fantastisch. Ja, ich war auch ein bisschen krank, auch Corona, ich tue mich hier outen quasi vor 2-3 Wochen mit einer ganz fiesen Bronchitis hinten drauf. Also, liebe Menschen, die uns hier zuhört, falls ihr einen Bus betretet und dort sehen euch alle aus fiebrig glasigen Augen an, husten verschämt in ihre Schals und schneuzen sich in die Haltegriffe, setzt doch auch eine Maske auch auf. Auch wenn es kein Gesetz gibt, das euch dazu verpflichtet. Ihr könnt das trotzdem machen, es ist egal, da werdet ihr nicht krank, das ist ein netter Nebeneffekt. Ja,
ich unterstreiche das. Und apropos krank, wie gesagt, das Thema heute Antidepressivum, jetzt, ich muss mal fragen, also das Thema, wie gesagt, wurde von dir vorgeschlagen, wofür ich sehr dankbar bin und gleichzeitig orientiert, aber ich habe mir das Fragezeichen aufgehoben für die Folge hier. Warum? Also was war los in diesem Moment, als du gedacht hast, alles klar, ich schlage mal das hier vor.
Nein, es ist immer so, Winter ist ja für viele Menschen eine Jahreszeit, in der so das Winter-Wonderland irgendwie so ganz tolle Glücksgefühle weckt und man geht Skifahren oder Snowboarden und draußen Schnee und ich finde, die haben alle einen an der Waffel. Winter ist die furchtbarste Strafe, die Gott sich ausgedacht hat für Menschen in unseren nördlichen Breitengraden. Wir hätten nie die Savannen Afrikas verlassen sollen, damals vor x-tausend Jahren, denn hier kann man nicht leben im Winter. Es ist so, das habt ihr alle nur verdrängt. Winter ist die furchtbarste Strafe, ich habe schon gesagt, ich sag's nochmal für Emphasis, und ich werde im Winter immer ganz schwermütig, kann man sagen. Also Depression ist wirklich ein großes Wort, das ist zu viel. Es gibt ja so SAD, kennt ihr ja, Seasonally Affected Depression oder Disease oder quasi eine Gemütsverstimmung, die mit der Jahreszeit zu tun hat. Und ich glaube, ein bisschen sowas hatte ich oder habe ich jedes Jahr. Es hat sich gebessert, muss ich sagen, in den letzten Jahren, weil, das klingt jetzt, soll nicht so herablassend, ist nicht so gemeint, wie es klingt, aber ich habe dafür keine Zeit mehr jetzt. Also wenn ihr davon betroffen seid, dann ist das jetzt kein Zeit, Hieb an euch, macht doch einfach mehr, dann habt ihr das nicht. Es ist wirklich so, ich bin durch Kinder etc. gezwungen, jeden Tag ganz bald aufzustehen, muss durch einen ganz strikten Zeitplan, den ich mir selber setze, um meine Arbeit unterzubringen und Sport etc. Ich bin wirklich so die ganze Zeit im Winter in den letzten Jahren auf Trab, dass mir eigentlich das, was ich früher im Winter oft hatte, nämlich so diese Tage, wenn es draußen nicht hell wird, wo man irgendwann mal aus dem Bett rollt um 9:30 und sich denkt, oh, was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Ist alles so sinnlos, dafür habe ich keine Zeit mehr. Aber es ist, wie es vielleicht schon angeklungen ist, ein bisschen, ich bin immer noch kein Fan des Winters. Und deshalb hat sich das für mich richtig, also es waren 2 Vorschläge, die ich dir gemacht habe, ja, Tom. Einer war Lichttherapie und der andere war Antidepressivum und beide sind rein saisonal bedingt. Und ich glaube ja, Videospiele sind schon fähig, unsere Stimmung zu beeinflussen irgendwie. Und ich glaube, sie können auch unsere Laune heben. Und deshalb hat sich das für mich aufgedrängt. Wie ist das bei dir?
Spannend. Also ganz spannend, die Herleitung. Jetzt verstehe ich das auch. Ich habe das Thema also auf viele Arten sehr dankbar angenommen. Zum einen habe ich tatsächlich selbst Erfahrungen gesammelt mit Antidepressiva. Habe ich auch irgendwo mal immer mal wieder erzählt, vor längerer Zeit war ich in Therapie. In Berlin habe ich dann noch gelebt. Und da war auch ein Punkt der Therapie erreicht worden, wo mir vorgeschlagen wurde, ja Mensch, Herr Schott, wollen Sie das nicht mal ausprobieren? Ne? Das nehmen viele Leute, das soll helfen. Da habe ich mir gedacht, alles klar, ich probiere das mal aus. Und dann habe ich ein Antidepressivum verschrieben bekommen mit dem Wirkstoff Venlafaxin. Das sage ich deswegen, weil das ist ein ziemlicher Knaller unter den Wirkstoffen, die es da draußen so gibt. Der wirkt intensiv und gut und stellt hormonell eine ganze Menge drumherum. Aber was ich sehr schwierig fand und mich dann auch wieder sehr schnell weg von diesem Mittel gebracht hat, war die Erstverschlimmerung, die sich bei Antidepressiva ja immer einstellt. Das heißt, man hat dann erstmal körperliche Reaktionen, auch psychische, weil eben die Hormone erstmal ordentlich durcheinander geworfen werden. Die war mir zu krass. Ich bin nicht durch diese Phase durchgekommen, in der diese Symptome erstmal schwieriger werden, also Adrenalinausstoß und Panik und Unruhe und Schweißausbrüche. Das war mir alles zu krass, habe das nicht ausgehalten, dann habe ich das sehr schnell wieder abgesetzt und habe die Therapie ohne Antidepressiva fortgesetzt. Und das war die eine Assoziation, die ich mit diesem Wort hatte. Also es hilft schon und es ist auch vielen Menschen in meinem Umfeld, die welche nehmen, eine große Hilfe und Stütze geworden, aber eben diese Erstverschlimmerung, also zuerst wird es etwas heftiger, bevor es dann besser wird. Und zum anderen bin ich mit dem Thema jetzt auf eine Weise in Berührung gekommen, das kann ich an der Stelle hier ja auch mal sagen, ist ja ein kleinerer Kreis, ne? Aber hier und da war das immer mal ein Thema, deswegen kann ich das jetzt hier auch so offen sagen. Meine Beziehung, in der ich mich jetzt einige Zeit befunden habe, ist geendet und das führte mich hinunter in ein ganz tiefes Loch. Für all jene, die jetzt sich wieder Sorgen machen, oh, wird er wieder umziehen und 6 Monate lang mit einem Mobile-Internet arbeiten? Nein, keine Sorge, die Priorität, die ist getroffen worden, ich kann hier wohnen bleiben, alles gut, das wird nicht passieren, aber die aufmerksamen Leserinnen und Leser des Newsletters haben es auch mitbekommen. Die Stimmung war zuletzt hier etwas gedrückt. Das ist auch vollkommen fein, alles okay, ne? Das gehört dazu. Aber dadurch war das Thema für mich auch wieder präsent. Nicht, dass ich dann gesagt habe, ab zum Medikamentenschrank, Antidepressiva, sondern eher in einem übertragenen Sinne. Spiele habe ich mir dann gesucht und die fließen hier auch heute teilweise mit rein, die mir so ein bisschen gerade in der ersten Zeit geholfen haben, so ein bisschen durch den Tag zu kommen, ohne komplett zu verzweifeln. Und 1,5 Spiele, sage ich mal, aus dieser Zeit sind ebenfalls in dieser Auswahl gelandet.
Ja, ich finde es ja interessant, man hat ja eben sofort die Assoziation eben mit Medikamenten eigentlich, ja, wenn es um Antidepressiva geht. Aber ich habe das wirklich eben, auch wie du es aufgefasst hast oder wie ich auch vorher schon gesagt habe, eher breiter gestreut gemeint. Weil ich finde ja doch, Videospiele können antidepressive Wirkung entfalten. Sie können aber auch, das sollte man auch dazu sagen, eine gegenteilige Wirkung entfalten, würde ich sagen. Das heißt, ich glaube ja, dass es gar nicht so wenige Menschen draußen gibt, die sich ihre Depression oder ihren depressiven Lebensstil wirklich auch mit Videospielen eingerichtet haben in gewisser Weise. Mit dem, was sie jeden Tag da machen, wo vielleicht sogar Videospiele dazu beitragen können, ein depressives Lebensbild mehr oder weniger aufrechtzuerhalten. Wenn das so ist und ihr zufällig hier zuhört und ihr euch wiedererkennt, sucht euch Hilfe. Es ist nicht so, dass alles immer so weitergeht, wie es jetzt sein muss, möchte ich dazu sagen. Und ich sage noch ein Antidepressivum, das ich eigentlich in den letzten Jahren entdeckt habe für mich dazu. Absurderweise, No Sports, glaube ich, 45 Jahre meines Lebens kein großes Interesse gehabt am wirklichen Sport betreiben und komme jetzt irgendwie drauf die letzten Jahre. Hey, ist ja gar nicht so scheiße, wie ich mir gedacht habe. Nein, es ist wirklich so, was im Körper eben an Hormonen ausgeschüttet wird, wenn man sich regelmäßig bewegt, ist auch nicht zu unterschätzen. Das heißt, spielt Videospiele, sucht euch Hilfe, macht irgendetwas Körperliches oder ja, schaut euch die Spiele an, die wir euch hier vorgeschlagen haben, denn aus der finstersten Stimmung kann man wieder ans Licht kriechen, würde ich sagen. Das ist möglich auf jeden Fall.
Aber auch in der Folgenbeschreibung, schön, dass du es auch nochmal sagst. Ich habe einfach mal verlinkt, das tut niemandem weh, den Link zur Deutschen Depressionshilfe, da haben die auch eine Info-Hotline, wo man kostenfrei anrufen kann. Da sind sehr freundliche Menschen, die genau darauf warten, dass Menschen anrufen und dann gerne weiterhelfen, ob es jetzt um Informationen zur Therapie geht oder auch einfach nur mit jemandem zu sprechen, das als kleiner Hinweis. Und das, was du zum Sport sagst übrigens, kleine Randnotiz, aber das resoniert auch sehr tief mit mir. Ich habe natürlich jetzt auch dann, also was heißt natürlich, aber das lag mir irgendwie nahe zu sagen, alles klar, die Energie werde ich auch los jetzt so ein bisschen, indem ich wieder irgendwelche Hanteln durch die Luft werfe. Und weißt du, was richtig krass ist, Rainer? Es ist so, also wie beschreibe ich das? Also, ich muss woanders ansetzen, aber es ist schnell erzählt. Also, ich sitze manchmal am Schreibtisch, also oft am Schreibtisch und beginne mich dann so zu strecken und zu dehnen und dann, ne, macht es Klick und Klack und der Körper zeigt die ersten Wunden. Und jetzt, seit ich ohne Witz diese Hanteln herumwerfe seit ein paar Wochen, merke ich, und das ist ein ganz lustiger Effekt, wenn ich mich strecke, merke ich, dass im Rücken mehr Muskel ist, der die Arme strecken lässt und ich plötzlich die Arme sehr viel heftiger strecken kann. Weißt du, was ich meine? Also die Rückenmuskulatur ist doller geworden und dadurch wird das Strecken intensiver und daran habe ich gemerkt, dass das was bringt mit den Hanteln. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Das ist das Gegenteil der Erstverschlechterung, wie es bei chemischen Antidepressiva eintritt. Nämlich, das sind die sogenannten Noob Gains. Das heißt, wenn man beginnt, irgendwie sich körperlich zu betätigen und vielleicht vorher längere Zeit nichts gemacht hat, dann hat man am Anfang netterweise, der Körper macht das so wirklich total super Fortschritte in ganz kurzer Zeit, die man nachher nie wieder hat. Das ist der Nachteil. Das heißt, man begibt sich ganz schnell auf dieses Plateau, denkst, yay, Mann, ich habe jetzt erst zweimal da irgendwie das Fitnesscenter aufgesucht, fühle mich schon wie Arnold Schwarzeneggers junger Neffe, der gut aussehende. Ja, so bleibt das dann auch die nächsten 5 Jahre harten Trainings. Besser wird's nicht. Im Gegenteil, man fühlt sich dann ein bisschen nach Stagnation, aber egal. Die Stoffe, die ausgeschüttet werden, die entschädigen einen dafür. Ja, ich kann nicht nur unterschreiben, macht doch das. Bewegt euch ein bisschen. Der Körper ist nicht nur dazu da, tolle Videospiele für euch in sich aufzusaugen, sondern auch zu anderen Sachen ganz gut. Ja, und ich bin jetzt schon ganz gespannt, weil wir haben ja hier, wie ihr alle wisst, die uns so zuhört, wir haben hier ja beinhartes Konkurrenzverhältnis. Wir sind ja, wir tun hier nur so freundlich. In Wirklichkeit, wir reden schon privat kein Wort mehr miteinander seit längerem, weil wir einfach in diesem verbissenen, bitteren, blutigen Konkurrenzdruck hier sind durch diese Sendung. Ich habe es vorgeschlagen und ich werde ihn vernichten. Oder er mich. Jedenfalls, lieber Dom, sag mir doch, wie hat das Publikum das letzte Mal das gesehen? Ich bin extrem nervös.
Das ist gut, dass du nachfragst. Ich habe nämlich, weil der Konkurrenzkampf ist so verbissen, dass ich tatsächlich vergessen habe, vorher nachzuschauen. Moment, jetzt muss ich kurz nachsehen. Das ist gar nicht so einfach, hier in meinen Dokumentenunterlagen die Umfrage zu finden. Aber ich habe sie. Und während ich sie final öffne und gleich die Ergebnisse verlese, noch ganz kurz für all jene, die gar nicht wissen, was gerade abgeht. Also, herzlich willkommen im Zentrum der Demokratie. Hier ist es immer so, dass am Ende jeder Folge oder auch zwischendurch, wenn ihr schon ein gutes Gefühl habt, ihr eine Abstimmung treffen könnt über den Link in der Folgenbeschreibung. Der führt euch zu einer Umfrage. Dann könnt ihr nämlich darüber bestimmen, welcher Einkaufswagen hier, meiner oder Rainers, euch am besten gefallen hat. Und ich habe die Ergebnisse der letzten Umfrage vor mir. Die ewige Bestenliste. Ich meine, wer behält da schon eine Übersicht? Womöglich führe ich, womöglich du. Wer weiß das schon? Verloren im Sand der Geschichte, aber in der neuesten Umfrage. Naja, also ich sag mal so, die Antworten zur Folge Okay Cool kauft ein kurze Spiele verteilen sich auf 70% und auf 30%. Und ich würde mal sagen, das ist ja im Grunde auch das Bibelgleichnis von David und Goliath. Der kleinere zunächst scheint im Nachteil zu sein, ist aber moralisch überlegen und später der König. Und zwar bin ich das.
Du hast gewonnen.
Nein, 30%. Ich bin der kleine David. Die Schleuder wird noch kommen, aber nicht in diesem Moment. Ich habe nur die 30% bekommen von den Menschen da draußen, während 70% gesagt haben, nein, Rainer hatte die bessere Auswahl.
Ja, ich sag das immer wieder. Du hast wirklich das beste Podcast-Publikum mit dem besten Geschmack und wirklich mit der großen Urteilskraft und wirklich von Subtilität und Anmut. Ja, vielen Dank für das mir entgegengebrachte Vertrauen und für diesen Einkaufskorb. Ich bin ein bisschen froh, weil ich bin ein großartiger Gewinner, würde ich sagen, in dem Sinn, dass ich das nicht irgendwie so breit trete und dich das spüren lasse. In einem Gegenteil, ich bin fest überzeugt, dass diesmal auch wieder du gewinnst. Für mich ist ja eigentlich wichtig, dass hier nicht einer die ganze Zeit dominiert. Und ich glaube, vorletztes Mal hast du gewonnen und habe mir gedacht, okay, hoffentlich komme ich nicht so weit ins Hintertreffen hinter Dom, sonst wird's. Nein, aber so ist es wunderbar, ja. Ihr habt ein perfektes Gerechtigkeitsgefühl da draußen. Aber diesmal glaube ich, lieber Dom, ich habe schon sehr tolle Antidepressiva mitgenommen diesmal.
Ja, also ich gucke auch so drauf und die Übersicht der Titel sagt mir schon, wir sind, ich glaube, wieder in unterschiedliche Richtungen losgelaufen. Wir berühren uns quasi, wir klatschen uns nochmal kurz ab zu Beginn und dann ziehen wir von dann. Und weil gefühlt ich jetzt schon so viel wieder erzählt habe, magst du einfach mal loslegen und erzählen, was du für Spiele mitgebracht hast?
Ja, ich kann gerne anfangen. Bei mir, wie gesagt, ich habe es ja vorher schon erwähnt, der Winter ist bei mir so eine Zeit, die ich nicht so besonders toll finde. Ich habe jetzt keinen wirklichen Anlass dafür zu sagen, ja, es ist jetzt nicht ein persönlicher Schicksalsschlag oder so, der mich dazu gebracht hat, mich mit diesen Spielen konkret zu beschäftigen, sondern wirklich, wie gesagt, eher so schlechte Laune. Also wenn ich schlechte Laune habe und das über längere Zeit hinweg, und das kann durchaus vorkommen, also Wien ja bekannt als die Welthauptstadt des Grants. Grant, für die das glücklicherweise nicht kennen, ist so eigentlich so, ja, die menschenfeindliche Romantik, würde ich mal sagen, irgendwie so. Das ist schön. Ja, Wien ist davon die Hauptstadt und ich bin der Bürgermeister in gewisser Weise und habe hier tatsächlich ein paar Strategien gefunden, virtuelle, mich ein bisschen davon abzulenken und vor allem das Zusammenleben mit mir für meine Umwelt, meine Familie und so ein bisschen leichter zu gestalten, denn ich habe manchmal ein bisschen Angst, delogiert zu werden in meiner zelebrierten Winter Grantigkeit. Jedenfalls, ich habe ein Spiel mitgenommen. Ich habe drei Spiele mitgenommen, sagen wir mal so. Eines ist ein ganz großes, das ist ein großes Antidepressivum für mich, würde ich sagen, und zwei kleinere. Ich glaube, ich beginne einfach mit dem großen, weil ich glaube, das müsst ihr euch einfach sowieso kaufen, falls ihr es noch nicht kennt. Falls ihr es schon kennt, habt ihr es wahrscheinlich schon, dann werdet ihr mir aus vollem Hals und Herzen zustimmen. Nämlich das großartige Broforce. Und ja, wer es kennt, das ist ein kleines Knallbonbon. Wer es noch nicht kennt, dem beschreibe ich es jetzt ein bisschen. Broforce ist ein retro-pixeliger, side-scrollender Run-and-Gun-Spaß. Sprich, das ist wie Contra, wie die ganzen Spiele. Man steuert einen kleinen Actionhelden von links nach rechts. Der Bildschirm scrollt ganz klassisch Mario-mäßig. Man hat absurde Schusswaffen und man kämpft hier gegen eine aufgehäufte Übermacht von klischeehaften Bösewichten mit Maschinenpistolen und Hunden und Robotern und etc. Und das Ganze ist erschienen 2015 von einem südafrikanischen Entwicklerteam namens Free Lives. Und das ist wirklich so ein Ding, was recht organisch gewachsen ist, weil 2012, also 3 Jahre vor Erscheinen schon, gab es das schon als Eintrag in einem Game Jam. Und zwar hatte es damals den tollen Titel Rambros. Also man sieht schon, die Bros, die machen hier Meter. Es gab dann einen Prototypen ein Jahr später, der war gratis und der hieß Prototype. Ja, das ist sehr ein Lacher folgt dem anderen. Und dann kam eben Broforce. Und der Dreh- und Angelpunkt dieses Spiels ist, das ist eben, wie gesagt, ein recht explosiver Pixel-Shooter, wo man von links nach rechts läuft, alles in die Luft sprengt und wirklich da großen Spaß hat. Aber der Gag, kennst du es, Dom? Ich frag dich mal gleich direkt.
Da kann ich tatsächlich sagen, ja, es gibt ein Bewandtnis damit. Und zwar 2015 hast du ja gesagt, erschienen ist. Ich war damals ziemlich frisch in der Welt des Videospieljournalismus unterwegs und habe sowohl auf der Gamescom einen Termin gehabt mit den Leuten, die das, glaube ich, gepublished haben. Also ich war bei Devolver, die haben das ja gepublished. Ja, die haben mich auch vorgestellt mit einem Menschen aus dem Entwicklerteam. Das war ein ganz netter Termin. Und dann habe ich das Spiel auch noch gespielt bei Gamona, wo ich damals gearbeitet habe, im Rahmen eines Let's Plays. Ich glaube, das kann man sogar auf YouTube noch angucken. Da war ich ganz doll verschnupft und da hat damals die PR Druck gemacht und gesagt, hier, wir haben euch einen Key geschickt, ihr müsst auch dazu was machen. Und damals, ne, Babydom natürlich, oh Gott, sie werden die Polizei rufen, wenn wir jetzt nichts machen. Da habe ich da so ein Video runtergerotzt. Ja, das waren die Anfangsjahre. Also das ist meine Geschichte damit.
Ja, jedenfalls, es ist, wie gesagt, passt eigentlich ganz gut.
Was lacht er denn da jetzt?
Ja, ich stelle mir nur Babydom vor, irgendwie verschnupft und mit Angst vor der Polizei in den Augen. Broforce spielen, wirklich der Angstschrei. Nee, das Lustige dran ist, Broforce macht wirklich gute Laune und zwar, weil es ein paar interessante Designentscheidungen trifft, würde ich mal sagen. Die interessanteste daran finde ich ja immer noch, die titelgebenden Bros, damit hat es ja eine gewisse Bewandtnis. Das ist, jetzt könnte man sagen, das ist so ein bisschen, ja, es ist, ich habe gestern schon im Podcast mit Robert Glashütten auf FM4 eigentlich, wir haben drüber resoniert, dass es ja ungerecht ist, eigentlich Boomer-Shooter zu nennen, weil das war ja eigentlich eher die Generation, die Boomer wollten ja diese Shooter verbieten, wenn man es genau, eigentlich wären es Gen-X-Shooter irgendwie, also Copyright Robert und Conny, glaube ich, letzte Woche, die diesen Begriff geprägt haben. Und ich würde auch sagen, dass auch die Helden, die man spielen kann im Broforce, dass die ein bisschen so aus der Gen-X-Popkultur kommen, nämlich so aus den 80er, 90er Actionfilm-Ecken. Und das kennen ja jüngere Semester vermutlich nur mehr durch diese halbironische Trash-B-Movie-Vermittlung in gewisser Weise, so die frühen Schwarzenegger-Filme. Rambo natürlich, obwohl der ja ein hochwertiger Film ist, aber auch ganz viele andere trashige Sachen, Robocop, alles mögliche, also alle diese toxischen Männlichkeitsabziehbildchen, Filme, die es da eben in den 80er Jahren und in den 90er Jahren wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele davon gab, also dieser B-Movie, Hollywood, Action, Schrott der 80er und 90er. Ich glaube, man kann sich's vorstellen ungefähr, was damit gemeint ist. Jedenfalls das Personal dieser Figuren, also genau, Expendables, das kennt man ja von jetzt noch. Mhm. Das, genau die Zeit, die Expendables auch irgendwie persifliert oder wieder aufnimmt, die spielt quasi die Hauptrolle in Broforce, weil die Hauptfiguren, das sind alle Bros. Und diese Bros sind mehr oder weniger die Helden und Hauptfiguren und auch Heldinnen, interessanterweise. Ja, es gibt auch weibliche Bros in diesem Spiel. Ja, Feminism for the win. Die werden eben ein bisschen verballhornt und da gibt's dann zum Beispiel Bronan statt Conan. Oder dann gibt's, keine Ahnung, im Rambro, dann gibt's Bromando, dann gibt's, keine Ahnung. Es gibt eine ganze Menge von wirklich erkennbaren so Klischee-Action-Helden, die alle irgendwie den Bro im Namen haben noch dazu. Den Time Bro, das ist ein Time Cop, ein Jean-Claude Van Damme-Film aus dieser Zeit. Jedenfalls, es gibt, glaube ich, keine Ahnung, 30 oder so verschiedene Action-Helden, die man in diesem Spiel steuern kann. Aber, und das ist jetzt der Gag, die sucht man sich nicht zu Beginn des Spiels aus, sondern sondern die werden einem zufallsgeneriert jedes Mal dann zugeteilt, wenn man einen Bro rettet. Und man kann im Spiel, das ist wie ein kleiner Savepoint, man kann im Spiel pro Level, die Levels sind fix generiert, also nix roguelike diesmal, sondern ganz, ganz fest gemacht. Man kann Bros retten. Wenn man einen Bro gerettet hat, hat man ein Leben mehr. Das heißt, man kann, wenn man stirbt, weiterspielen. Aber in dem Moment, wo man den Bro rettet, ist man auch dieser Bro. Das heißt, man hat plötzlich eine andere Spielfigur zu spielen mit total anderen Waffen, mit total anderen Fähigkeiten. Gut, gesprungen wird ungefähr immer gleich und es können alle schießen oder die meisten zumindest. Ein paar sind auch so Nahkampfexperten. Es gibt auch einen Neo aus Matrix etc. Einen Blade, das ist Broad, ja, da muss man ein bisschen aufpassen mit. Man muss schon ein bisschen Fantasie und würde ich mal sagen Popkultur, Knowledge haben, um wirklich alles zu entschlüsseln. Aber das Lustige dran ist eben, man wird de facto alle paar Minuten oder teils sogar alle paar Dutzend Sekunden gezwungen, seinen Spielstil irgendwie umzustellen und quasi ganz anders zu spielen. Es gibt zum Beispiel einen Flammenwerfer-Spezialisten, der ist wirklich, der hat eine ganz kurze Reichweite nur, aber der verfackelt ja alles ab. Und das Interessante dran ist auch, man kann große Teile der Levels auch zerstören. Das heißt, man kann sich durch den Untergrund schießen und graben, man kann Löcher sprengen. Das ist wirklich ein großer Teil des Spaßes des Ganzen. Und ja, das macht eben, finde ich, für mich dieses tolle Spielgefühl von Broforce aus, dass man eben die ganze Zeit improvisieren muss und eigentlich die ganze Zeit, auch wenn man stirbt, diesen großen Spaß daran hat, alles Mögliche auszuprobieren. Und man muss auch dazu sagen, Broforce ist das Spiel, das endlich MacGyver und Indiana Jones als die blutrünstigen, massenmordenden, gut gelaunten Killermaschinen endlich darstellen in der Popkultur, die es immer schon waren und das wurde uns von den Mainstream-Medien lange Zeit einfach verheimlicht. Ja. Wie hast du es damals gefunden, als du es gespielt hast eigentlich? Kannst du das also nachvollziehen, meine Begeisterung? Oder?
Die Angst hat damals ja, wie gesagt, mitgespielt, deswegen war mein Blick wahrscheinlich verhagelt, aber ich erinnere mich auch, dass ich ganz beeindruckt davon war, wie unterschiedlich dieses Ensemble sich spielt, was du auch gerade beschrieben hast, und es hat mich auch damals wie heute dazu geführt, jetzt wo ich auch wieder davon gehört habe, mal zu rekapitulieren, wie ich eigentlich an diese Actionhelden rangekommen bin, weil ich glaube, es ist eigentlich die denkbar schlechteste Weise, Rambo und Terminator und all diese Figuren, ich kenne sie aus zweiter Hand nur, und zwar habe ich sie kennengelernt zuallererst über die Hotshots-Filme. Und Hotshots ist ja eine, also Riesenpersiflage aus dem Jahr 1991, was all diese Klischees aufs Korn nimmt, auch Vietnam-Filme zum Beispiel, hochdramatische Szenen, die da aber zu komödiantischen Momenten verarbeitet werden. Und dann habe ich einige dieser Actionfilme später gesehen und konnte die gar nicht mehr ernst nehmen, weil ich kannte immer nur diese Gag-Momente und dann mal die Originalszenen und Figuren zu kennen, ich konnte das gar nicht mehr ernst nehmen. Eine Ausnahme der Reihe ist sowohl Indiana Jones, die habe ich im Original sozusagen zuerst gesehen.
Ja gut, das sind ja, die gehören eigentlich nicht so richtig in diese Reihe hinein, muss man auch sagen. Ja, die
große
sind
ein bisschen, Begeisterung. Ja. Und ja. Zum anderen Robocop. Robocop, ja, ich habe zum allerersten Mal Robocop jetzt vor 3 Wochen oder so gesehen, weil ich dieses Robocop-Videospiel gespielt habe und dann gedacht habe, komm, ich schaue den Film jetzt auch mal an. Und ich muss sagen, Robocop 1, mega geil. Das ist absolut. Ja fantastisch. Das ist ja ein absurd guter Film, Rainer.
Ja, ich weiß es. Ich habe, wie gesagt, auch gestern, ich verweise nochmal auf den FM4 Game Podcast, da war ich ja jetzt auch krank ein paar Wochen. Und da haben die Kollegen doch tatsächlich es gewagt, anlässlich meiner Rezension zu Robocop Rogue City anzuzweifeln, warum man denn, die haben gesagt, sie verstehen nicht, irgend so ein trashiger Film aus den 80er Jahren. Und ich bin wie Götter Zeus gekommen diesmal und habe mit Blitzen gewerben und gesagt, hey Leute, das ist nicht nur irgendein Actionfilm aus den 80er Jahren, das ist ein großartiges, zeitloses Meisterwerk. Ja, einige der Filme, die eben hier für die Bros als Vorbilder dienen und die halt so Abziehfiguren eigentlich geworden sind, sind gar nicht so schlecht, muss man sagen. Ja. Und sogar die, die schlecht sind, haben eben in den allermeisten Fällen, ich glaube gerade die frühen Schwarzenegger-Filme, Commandos zum Beispiel, oder Commando heißt er ja nur, von Tom Commando, die nehmen sich selbst nicht so ernst. Das ist der Vorteil dran. Das heißt, da gibt's eben immer diese One-Liner, diese berühmten. Das heißt, es ist brutal, es ist infantil und pubertär, muss man dazu sagen natürlich. Und es ist absolut nicht das, was man politisch korrekt genannt hätte, 10, 15 Jahre später. Ja, und den Bechdel-Test besteht natürlich auch kein einziger aus diesen ganzen Filmen überhaupt. Aber der Punkt ist, das Ganze hat doch einen gewissen Charme, wenn auch nur im Rückspiegel und vielleicht einfach so auch mit diese Ironie, die man als später Geborener oder als späterer Konsument irgendwie dem Ganzen entgegenbringen kann. Aber man muss schon sagen, das Ganze ist halt so wirklich im Rückblick betrachtet unschuldiges Popcorn-Kino, wenn man so will. Okay, ja. Man kann jetzt sagen, natürlich, da werden uralte Kolonialismus-Klischees etc. Ja, stimmt, ist alles so. Es ist trotzdem Popcorn-Patriotismus-Kino. Und das Schöne eben an Broforce ist, dass es eben diesen unbekümmerten Spaß an dem Ganzen mit reinnimmt und dass es eben so überzeichnet ist, dass es schon gar nichts mehr ausmacht, dass man hier wirklich in absurden Mengen von Bodycounts irgendwie sich liefert, dass hier tatsächlich eben Massenmorde stattfinden, wenn man so will, weil die Figuren auch so schräg sind, weil das Ganze eben in Pixeloptik ist und weil alles eher so Slapstick-Charakter hat. Deshalb ist es für mich wirklich ein Gute-Laune-Spiel, muss ich sagen. Und warum ich es auch nochmal gespielt habe und warum es mir eben gleich in den Sinn gekommen ist anlässlich dieses Themas. Es ist, wie gesagt, über 10 Jahre fast schon alt jetzt. Also 2012 ist es ursprünglich konzipiert worden, 2014 erschienen oder 2015. Aber erst im letzten Sommer, 2023 im August, gab es ein riesengroßes Update. Das Spiel heißt jetzt Broforce Forever. Das heißt, das ist die ultimative letzte Version des Ganzen. Alle, die es schon hatten, wurden upgegradet. Wer es jetzt kauft, kauft quasi die fertige Version. Es kostet übrigens 15 Euro, circa 14,79, glaube ich. Und ist jetzt mehr oder weniger erweitert worden mit anderen Figuren. Ich darf ein paar zitieren, damit man weiß, in welche Sphären von Trash-Filmen man daher schon vorgedrungen ist. Es gibt Seth Brundle als neuen Bro, und das wissen vielleicht nur die Auskenner. Seth Brundle war die Hauptfigur, also war der Name des Hauptcharakters in The Fly von Cronenberg, also diesem Horrorfilm, wo sich ein Wissenschaftler in die Fliege verwandelt. Ja. Da gibt's eben jetzt den Bro Seth Brundle. Der spuckt mit Magensäure und kann fliegen. So absurd wird es dann schon. Dann gibt es Xebro, das ist Xena, die Kriegerprinzessin. Ja, also die ist auch zum Bro geworden. Dann gibt es Brophy, the Vampire Slayer. Dann gibt es Bert Brommer, keine Ahnung, wer das sein soll. Und dann gibt es Demolition Bro, also der Demolition Man. Das war auch eine Sylvester Stallone-Rolle aus einem 90er-Jahre-Film. Das heißt, es gibt neue Bros, es gibt neue Bösewichte und es macht einfach immer noch wahnsinnigen Spaß. Und wie gesagt, um auf das Hauptthema zurückzukommen, ich finde, das ist ein Spiel, das man einfach mal so spielen kann. Da ist es egal, wenn man oft stirbt, da ist es egal, wenn man den Level nicht gleich schafft, es ist gar nicht so unherausfordernd, weil es einfach durch die Abwechslung und durch den Ton und durch die Leichtigkeit, die das Ganze trotzdem irgendwie einfach hat, einfach gute Laune macht. Und ich muss sagen, ich habe noch keinen Tag meines Lebens, an dem ich Broforce gespielt habe, nachher nicht bessere Laune gehabt. Das heißt, für mich persönlich ist es tatsächlich ein Spiel, das mir gute Laune macht, und deshalb möchte ich es hier so als Kronjuwel meines Trios an Antidepressiva, an virtuellen hier ganz nach oben stellen. Aber ich komme jetzt gleich zu den nächsten zwei.
Moment, ganz kurz noch eine Sache, bevor du nächstes kommst, ein kleiner Hinweis, weil ich glaube, für uns beide ist das gar nicht so wichtig, aber ich kann mir vorstellen, es vielleicht auch zur Weihnachtszeit, ne, man rückt enger zusammen und sitzt wieder bei dem Familientisch. Genau, ne? Du ahnst es schon, man kann es ja mit, also insgesamt 4 Leute können gemeinsam spielen.
Es ist ein großer Koop-Spaß, man kann es am selben Bildschirm spielen, man kann es, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch online Koop spielen, bin ich mir nicht ganz sicher jetzt. Ja. Aber es ist wirklich, es ist das Chaos, das hier ausgelöst wird, das löst wirklich auch Heiterkeit aus die ganze Zeit. Das heißt, es ist ein großer Spaß für einen allein, aber natürlich auch für mehrere. Und das macht es für mich zu einem der wirklich am einfachsten zu empfehlenden Feel-Good-Spiele. Auch wenn Blut spritzt, auch wenn Körperteile herumfliegen, das ist trotzdem so nett. Das geht schon. Also wenn Sie jetzt nicht gerade mit eurem 3-jährigen Cousin spielt, ist das schon in Ordnung, man hat seinen Spaß, man wird wahrscheinlich, man wird nicht verdorben dadurch, würde ich mal sagen, weil es einfach von vorn bis hinten ein, relativ harmloser Spaß ist, der eben die Zitate wirklich mit so einem breiten Grinsen bringt, dass man es aushält einfach. So, damit würde ich sagen, komme ich mal zu den anderen zwei Spielen, sonst kommst du gar nicht mehr zu Wort.
Ach, mit denen Antidepressiva.
Ja. Ja, du hast Zeit, ja, okay. nämlich, ich wechsle jetzt hier ganz radikal beide Male das Genre und ich wechsle auch die Eingabegeräte und die Spielgeräte, weil eben Broforce, wie gesagt, 15 Euro gibt's für Windows, PS4 und Switch, interessanterweise nicht für die Xbox, von Devolver herausgegeben. Die anderen beiden Spiele sind Handyspiele. Sprich, die kann man spielen auf Android und iOS, aber jetzt kommt ein großes Aber. Das hatte ich bislang noch nicht, glaube ich, in OK Cool kauft ein. Eins der beiden ist leider nur für iOS-Geräte. Was ich immer sehr schade finde, weil erstens, ich besitze beides. Ich habe ein Tablet, ein iPad. Und ich verwende allerdings als Smartphone hauptsächlich Android-Geräte. Das heißt, ich kann beides spielen zwar, als eine am Tablet, aber ich mag es halt eigentlich ganz gern. Und es wäre eigentlich das erste Spiel, das ich mitgenommen habe, namens Hero Emblems. Das hätte ich gern auf meinem Android-Handy, aber da gibt es leider nicht. Es gibt es nur für iOS, ist 2015 erschienen von einem taiwanesischen Entwickler, Heatpot Games heißt der. Es ist, glaube ich, letztes Jahr der zweite Teil erschienen, aber ich möchte den ersten Teil euch hier ans Herz legen. Das ist eine Mischung aus Match-3-Spiel und klassischem JRPG. Ja, sowas gibt's. Und es ist eben im Unterschied zu ganz vielen anderen Match-3-Spielen kein Free-to-Play-Scheiß, sondern, ich sag's wie es ist, ein Premium-Spiel um schmale 3 Euro, das ihr euch wirklich, wirklich, wirklich leisten sollt, wenn ihr ein iOS-Gerät euer eigen nennt. Kennst du Puzzle Quest zum Beispiel? Kennst du diese Mischung,
wie sie funktioniert? Ich hörte Geschichten von diesem Spiel, habe ich aber nie selbst gespielt. Ich kenne aber hier, das geht ja zurück auf Bejeweled.
Oder? Ja, in gewisser Weise. Alle Match-3-Spiele gehen auf Bejeweled zurück. Ja,
das
genau.
Das kenne ich gut, weniger. Aber Puzzle, nee.
Ja, also falls ihr irgendwie unter einem Stein geschlafen habt, euch, was, Videospiele auf dem Handy? Nee, wie soll das gehen? Ja, also falls ihr das alles noch nicht gehört habt, irgendwie, keine Ahnung, wo ihr da die Zeit verbracht habt. Aber Match 3 heißt ja immer, dass man bekanntlich 3 gleiche Edelsteine, Bonbons etc. irgendwie in eine Reihe bringt auf einem Grid und dann passiert was Tolles. Man kann auch 4, dann passiert noch was Tolleres. Das ist das grundlegende Spielprinzip auch des ja, Brot-und-Butter-Gameplays von Hero Emblems ebenfalls. Nur, ihr spielt gleichzeitig ein Rollenspiel und die Match-3-Sessions sind Kämpfe, die ihr ausübt, in denen ihr verwickelt werdet gegen andere Gegner. Das heißt, es gibt eine Party mit 4 wirklich wahnsinnig stereotypischen JRPG-Helden. Es gibt einen Zauberer, einen Krieger, einen Cleric und ja, eine Hexe, also es sind 2 verschiedene magische Figuren. Und es gibt gleich viel, also es gibt 4 verschiedene Edelsteinfarben und je nachdem, was ihr matcht, wird ein Angriff von einer eurer 4 Figuren ausgeführt. War das verständlich ungefähr? Dom, kannst du dir das vorstellen?
Es ist verständlich. Ich habe zwar hier vor mir die Spielseite mit ablaufenden GIFs vor mir, ich habe aber ganz, man möchte fast sagen, hingebungsvoll leidenschaftlich die Augen gerade geschlossen bei deiner Spielbeschreibung, um mir das vorzustellen, ob das funktioniert und es klappt. Ich könnte dir ein Bild zeichnen, wenn es um mein Leben ginge, kein
Problem. Okay. Wunderbar. Das heißt, konkret sieht das so aus, oben ist quasi die große Spielfläche, wo man eben diese Edelsteine verschiebt. Und unten am Rand ist eben meine Party links und rechts sind die Bösen. Und die Bösewichte attackieren nicht nach jeder Runde, sondern nur nach ein paar. Das heißt, ich mache oben zum Beispiel ein Viererchen von den Roten und daraufhin kommt meine rote Hexe und haut einen Zauber auf die Gegner, der eben so und so viel Schaden macht. Und nach 2, 3 Runden sind die Gegner wieder dran und attackieren mich etc. Ich kann auch heilen natürlich, wenn ich die blauen Steine zusammenlege, mache ich mir einen Schild etc. Und ich kann jetzt eben in diesem Spiel, diese Verbindung von Rollenspiel und Match 3 hat wirklich den großartigen Sinn, dass dieses ganze sinnlose Matchen endlich einmal einen Grund hat. Ich habe jetzt endlich irgendwie tatsächlich einen Anlass, warum ich das überhaupt mache. Nicht nur irgendein Highscore, der nach oben geht, sondern ich kann wirklich versuchen, hier Attacken zu machen. Ich kann strategisch spielen, weil wenn ich nämlich 4 gleiche zusammenlege, dann entstehen eben diese Hero Emblems. Das heißt, das sind besonders aufgewertete Edelsteine. Und wenn ich die dann noch weiter matche und hochlevele und zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt auslöse, dann habe ich eben hier Mega-Attacken, die ausgelöst werden, je nachdem, welche Gegenstände meine Charaktere angelegt haben. Das heißt, es gibt hier auch ein Hero-Management im Hintergrund und ein Character- und Inventory-Management. Das heißt, das Ganze, hört es schon, ist jetzt nicht so simpel, wie es sich vielleicht auf den ersten Blick anhören mag. Das Matching, also das Match-Gameplay ist genauso, wie man sich es vorstellt. Das heißt, man spielt es und schwupps, plötzlich ist wieder April und der Winter ist vorbei. Huch, toll, wieder einer geschafft. Ja, das ist der Grund, warum das auf dieser Liste steht. Das ist ein Spiel, in das man hineinversinkt, wo wirklich dann einfach zack, die Zeit vergeht. Ich habe interessanterweise vor einiger Zeit einmal gelesen, dass Spiele wie eben Candy Crush oder wie eben so kleine Puzzle-Games, wie es eben auch alle Match-3-Spiele eigentlich sind, dass die einen therapeutischen, positiven Effekt haben, was Schmerzgedächtnis betrifft. Hast du das auch gelesen, Dom?
Das heißt,
wenn eine Schmerzerfahrung da ist und du nachher gleich ein Match-3-Spiel spielst, dann gräbt sich die nicht so ins Gedächtnis ein und bleibt dir als nicht so dramatisch im Gedächtnis. Finde ich wahnsinnig interessant. Das bietet sich quasi an für jedes Zahnarzt-Wartezimmer, muss man sagen. Also vor und nach der Spritze oder Operation etc. Und ich kann dem was abgewinnen, weil das einen wirklich so in diese wunderbare Welt des Flows ja entführt in den meisten Fällen, wo man tatsächlich gerade so viel aufmerksam ist, dass man das dann noch macht, aber wo einfach wirklich man in so einem zenartigen Zustand sich befindet. Das ist für mich ein antidepressives Element auf jeden
Fall. Cool. Also ich habe dieses Spiel vorher gar nicht gekannt. Ich habe auch, glaube ich, noch nie so ein Match-3-Spiel wirklich aktiv gespielt. Gar nicht, es liegt gar nicht am Spielprinzip selbst, aber bei diesem Hero Emblems hindert mich nach wie vor leider, was ein doofer Grund ist, der JRPG-Look am Spiel. Ja, das ist einfach nicht meine Welt. Kann ich auch direkt sagen, Rainer, jetzt im Zuge von Okay Cool Holt Nach werde ich über die Weihnachtsfeiertage mein allererstes JRPG wirklich spielen, und zwar Secret of Mana. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird, aber das ist einfach nicht meine Ästhetik. Ich kann das
nicht. Ich bin absolut auf deiner, ich sehe das haarscharf genau wie du. Ja. Es ist sogar so weit, es hat ja natürlich auch Hero Emblems eine Geschichte, eine so eine richtig klassische, generische Fantasy JRPG-Geschichte. Die kann man wegklicken. Es sind die Figuren wirklich Stereotyp, also die Frauen kieksen was herum, die Männer sind die coolen. Es ist wirklich ganz schlimm, was das betrifft. Aber das ist egal, weil das Gameplay einen, und das hat wirklich auch das, was ich bei JRPGs auch nicht macht, was mag, nämlich diese Notwendigkeit zu grinden.
Ja.
Das ist ja wirklich etwas, was mich an JRPGs immer furchtbar vom Konzept von JRPGs abgeschreckt hat, dass ich wirklich in irgendeinem Final Fantasy etc. hier mal erst 25 Stunden da irgendwie Monster farmen muss, damit ich stark genug bin, um irgendwas aufzuleveln. Das ist hier ein bisschen auch so, nur da geht's irgendwie, finde ich, weil man eben da durch das Match 3 die meiste Zeit irgendwie nicht so, man kommt gar nicht so in diese Aktivierung hinein, in diese, dass ich mir denke, ich werde jetzt ungeduldig, weil ich will, weil was wartet auf mich noch mehr Match 3? Also da ist es egal, ob ich grinde oder nicht. Also ich sag, das ist, wenn ihr ein iOS-Gerät habt und 3 € übrig habt, auf jeden Fall ein Spiel, das... Ich würde sagen, Match 3 ist ja, glaube ich, global eines der am meisten gespielten Genres, die es überhaupt gibt auf der Welt. Also eure Mütter oder eure Väter, Onkel, keine Ahnung, Großmütter spielen wahrscheinlich irgendeine Variante von Candy Crush etc. Und es ist jetzt sehr leicht, sich als Mensch, der sich so viel mit Videospielen beschäftigt wie wir, dass er sich sogar einen Podcast anhört oder einen mitmacht, zu sagen, ja, das sind ja keine richtigen Spiele, was ist der Reiz dran, das ist alles öde, Free-to-Play-Scheiß. Die Free-to-Play-Elemente dran finde ich auch schlecht, die gibt's eben nicht in Hero Emblems, aber das Gameplay selbst, sprich, also dieses wirklich leicht hypnotische, dieses Flow-Erlebnis, und das verknüpft mit wirklich so klassischen Rollenspiel-Elementen, die eben dann das Ganze doch ein bisschen taktisch und strategisch machen, die finde ich großartig. Also da muss ich schon sagen, es gibt schon einen Grund, warum so viele Menschen das spielen. Das hier ist eine Variante für Menschen, die andere Computerspiele auch kennen und ein bisschen komplexer haben wollen, würde ich sagen.
Ich fühlte mich bei der Spielvorstellung und auch als du die Titel genannt und ich mir das dann zum ersten Mal angesehen habe, so ein bisschen so der klassische Moment, wenn man eine Museumsausstellung besucht und dann da so diesen Rundgang geht und dann am Rundgang angeschlossen die Räume von einer anderen Ausstellung sind und man übersieht, wo man eigentlich lang gehen sollte, macht so einen Schritt in die andere Ausstellung rein und denkt sich so, ja, auch schön, ne? Aber geht dann auch wieder raus. So fühle ich mich bei Hero Emblems. Im Gegenteil übrigens zu dem Spiel, was du noch mitgebracht hast.
Ja.
Das war eines. Ich habe den Titel gelesen, damit war im Grunde schon mein PayPal-Konto freigeschaltet. Und habe ich es mir angeguckt und dachte mir, um Gottes Willen, ich sehe Pixel. Ich sehe für mich einen Mix aus Schach und Into the Breach. Ich bin mein Herz, los geht's, ich bin da.
Ja, das, was ich noch mitgebracht habe, das ist tatsächlich eines meiner Herzensspiele. Ich glaube, ich kann jetzt wirklich sagen, das ist das Spiel, das ich seit es es gibt, nämlich seit 2014 ungefähr, auf jeden einzelnen meiner Mobiltelefone installiert hatte und wirklich auch immer stundenlang gespielt habe dort. Ja, ihr habt jetzt vielleicht mitgezählt, ich habe jetzt 15 € ausgegeben für Broforce und 3 € für Hero Emblems. Das Spiel, das ich jetzt noch mit habe, nämlich Hoplite, das gibt's für iOS und Android und es kostet 4 € und nach Adam Riese sind wir jetzt 2 € über den 20, aber... noch nicht auf die Barrikaden steigen. Erstens, es hat ja nicht jeder von euch ein iOS-Gerät, deshalb finde ich die Hero Emblems, das kann ich nicht so richtig reinzählen. Und zweitens, Hoplite kann man auch gratis spielen, eine Zeit lang zumindest, bis zu einem gewissen Grad, weil es gibt eine wirklich recht umfangreiche Ausprobierversion, kostenlos. Und man kann es dann freischalten, dann kostet es 4 €. Ja, ich hoffe, das wird mir gestattet, diesmal diesen Einkaufsrahmen ein bisschen auszudehnen.
Das ist okay, aber nur, weil du, und das kann ich ja schon an der Stelle vorwegnehmen, mich wirklich überzeugt hast zum Kauf. Ich kann es auch kurz beweisen. Bevor ich überhaupt dein Referat dazu gehört habe, wusste ich schon, das ist meins. Pass auf, ich beweise es. Ich habe das Handy in der Hand, ausnahmsweise, ne? Und mache kurz Folgendes. Achtung, Moment, mal gucken, ob man es hören kann. Hört man's?
Das ist sehr nice. Ja, ich kenne es. Ja, genau. Ganz nein, Hoplite ist etwas, was ich wahnsinnig gern mag, nämlich ein Taktik-Roguelite. Und das gibt's eigentlich gar nicht so oft. Es gibt einige Spiele. Ich kann dir, wenn dir das Genre gefällt, da habe ich noch ein paar Geheimtipps für dich auf Lager, weil ich habe, glaube ich, wirklich einen recht guten Überblick, weil mir das eben wirklich wahnsinnig ein Herzensanliegen ist. Hoplite ist ein Roguelike, eben in dem Sinn, dass es zufallsgeneriert ist und man jedes Mal die Möglichkeit hat, andere Gegenstände, Waffen und Fertigkeiten zu finden auf dem Weg nach unten. Stunden. Aber es ist rein taktisch. Das heißt, es gibt kein Zufallselement in dem Sinn. Und du hast schon vorher gesagt, es ist ein bisschen wie Schach. Man hat seinen kleinen Hopliten. Das sind diese berühmten griechischen Phalanxkrieger. Ja, eigentlich absurd. Ein einzelner Hoplite. Ja, du als Archäologe weißt, dass das total verrückt ist. Wenn es nicht eine Phalanx gibt, ist ein Hoplite nichts wert. Aber hier in dem Fall doch. Der Hoplite steigt alleine in die Unterwelt hinab und will das Vlies rausholen. Das ist eigentlich die Story von, was, die Argonauten, glaube ich.
Argonauten, ja, genau, das
Beispiel. Ja, ich bin auch kulturell gebildet hier. Ja. Genau. Jason und die Argonauten, nur es ist hier ein Hoplite und funktioniert jetzt so, das heißt, es gibt sechs, es ist hexfeldartig, das heißt, man kann sich in sechs Richtungen wegbewegen. Und man kann, man hat einen gewissen Bewegungsradius, man kann bei dieser Bewegung attackieren. Das Attackieren funktioniert so, dass man einen Gegner entweder einen Schritt um den Gegner herum macht, dann attackiert man ihn mit seinem Schwert, sprich, mein Gegner steht vor dir, du bewegst dich eins nach links rund um ihn herum auf diesem Hexfeld, dann wird er getötet, oder du kannst mit deinem, das ist die Schwertattacke, oder du kannst mit deinem Speer ihn direkt durchbohren, indem du einen Schritt auf ihn direkt gerade zumachst. Das heißt, es ist zwei Attackemöglichkeiten, dann kann man noch springen und man kann mit dem Schild rundum hauen. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Die Gegner, es gibt, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Sorten von Gegnern, und die attackieren und bewegen sich nach ganz genau festgelegten Regeln. Das ist, deswegen hast du auch vorher Into the Breach genannt. Das ist wie bei Into the Breach. Es hat was von Schach. Du weißt ganz genau, die Gegner werden in der nächsten Runde, wenn sie können und wenn du ihnen im Weg stehst, sprich, wenn du ihnen die Möglichkeit dazu gibst, dich ganz genau auf diese Art und Weise zu attackieren. Das heißt, die kleinen Krieger, die können dich nur im Nahkampf attackieren. Die Bogenschützen können dich diagonal und gerade attackieren. Die Granatwerfer, die schmeißen das dort und dorthin und das explodiert aber erst eine Runde später. Etc. etc. Der Gag ist jetzt, du musst in jedem dieser Levels alle Gegner besiegen und dann die Treppe nach unten nehmen und musst 16 Stockwerke absteigen. Es gibt auch in jedem Stockwerk einen Altar, an dem kannst du beten und kannst dir quasi ein eigentlich ausgewürfeltes Upgrade, das hier zur Verfügung steht, irgendwie aussuchen, gratis. Entweder dich heilen, falls du Schaden genommen hast, oder deine Maximalgesundheit erhöhen, oder irgendeine Zusatzfähigkeit, wie zum Beispiel, du kannst deinen Speer ein Feld weiter werfen, oder er kommt wieder zurück, wenn du ihn geworfen hast, auf Tastendruck, oder dein Schild hat jetzt nur mehr eine Runde Cooldown, und du kannst andere Gegner in die Lava schubsen, etc. Das klingt sperrig, ist aber wirklich ein unfassbar faszinierendes und wirklich auch nach Jahren. Ich sage wirklich, ich habe das Spiel seit 9 Jahren und ich spiele es immer wieder noch gern, weil es einfach eine tolle Denksportaufgabe ist, das Ding jedes Mal zu machen. Deshalb ist es für mich auch, habe ich es in diese antidepressiva Schachtel hineingelegt, weil es wirklich eines der Spiele ist, die mich verlässlich erden und die mich verlässlich dazu bringen, ja, vielleicht auch schlechte Gedanken beiseite zu lassen mal und mich auf das konzentrieren, was da ist. Ja, freut mich, dass dir das auch gefällt eigentlich vom Konzept her.
Ganz toll. Ich hatte auch schon in das Tutorial mal reingespielt. Da wird das auch alles schön schrittweise erklärt, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Ist auch alles schön lesbar und es hat diesen tollen Look. Du hast schon gesagt, wie es aussieht, aber ich muss es nochmal unterstreichen. Pixelig und so schön grounded. Boots on the ground, würden Call of Duty Entwicklerteams sagen. Das ist so richtig. Es hat was Erdiges. Ich kann es gar nicht besser beschreiben. Es ist greifbar. Es ist nicht so Pastellfarben, sondern na, so stelle ich mir die Unterwelt vor. Exakt so. Ich mag es einfach. Ich mag den Look. Ich finde das Spielprinzip toll. Du hast mich damit vollkommen gewonnen. Aber übrigens, das kann ich mal kurz kritisch nachfragen, im Gegensatz zu dem User Hansdampf, der hat nämlich am 7. Oktober geschrieben, in den Kommentarbereich des Google Play Stores zu diesem Spiel Folgendes. Und da wollte ich mal nachfragen, was es damit auf sich hat. Und zwar schreibt Hansdampf: Seit dem letzten Update sind die Gebete viel zu random und immer wieder kommen manche bis Stufe 16 einfach gar nicht. Wenn ich die bestimmten Gebiete bis dahin nicht habe, fehlen mir wichtige Eigenschaften, um nach Stufe 16 sinnvoll weitermachen zu können. Und das klang mir doch mal nach einer zentralen Kritik, und weil ich das selber nicht einschätzen kann, dachte ich mir, ich frage einfach mal dich. Was hat es denn damit auf?
Nee, der Punkt ist der, ich habe gesagt, das Spiel kann gratis gespielt werden und zwar eben bis Stufe 16. Das heißt, in Stufe 16 liegt das Vlies, das heißt, das kannst du dir schnappen und dann kannst du per Teleport an die Erdoberfläche zurückkehren und sagen, okay, du hast das Spiel unter Anführungszeichen durchgespielt. Das heißt, du hast alles gesehen, es kommen jetzt keine neuen Monster mehr, aber du kannst auch, wenn du willst, immer tiefer absteigen. Also auch nach Level 16 noch. Und das ist die Möglichkeit, die gibt's nur, wenn du das Spiel gekauft hast. Und schön, dann wird es nur mehr ein Highscore-Run eigentlich. Und da zeigt sich ja das Spannende dran. Man kann es wirklich so nebenbei spielen, dieses Spiel. Aber man kann es auch wirklich mit einer Akribie und mit einer Begeisterung fürs Detail und für absurde Builds, also mit Build meine ich jetzt tatsächlich, du kannst, wenn du du eben das, wenn der Randomizer das hergibt, bei jedem Run, dir eine so perfekt zusammenpassende Auswahl an Fähigkeiten anlernen, mit jedem Abstieg und mit jedem Altar, an dem du betest, dass wirklich du, keine Ahnung, du bist dann plötzlich der, der über das halbe Spielfeld springen kann und alle Gegner in einem Umkreis in die Lava schmeißt mit einem einzelnen Schildstreich. Du kannst dir Fähigkeiten freischalten, dass du, wenn du in jeder Runde einen Gegner tötest, automatisch die Energie, die wieder aufgefüllt wird. Das heißt, es gibt hier wirklich Modifikationen, die sich eben durch diese Upgrades ergeben, die wirklich das Spiel nochmal komplexer und nochmal toller machen. Und dafür bezahlt man eben diese 4 € im Store. Ja. Und das Coole dran ist auch, es gibt dann auch Challenges. Das heißt, du fängst das Spiel dann an, ohne dass du eben diesen Einstiegs, dass du quasi dir mühsam deine Skills zusammensammelst, sondern du hast plötzlich die Challenge, okay, du hast jetzt hier diesen zufälligen Bild, das ist der Daily Run, du hast jetzt hier einen Hopliten, der diese und diese und diese und diese Upgrades bereits hast, jetzt versuch mal zu überleben. Und das ist wirklich eine zusätzliche Ebene, die das Ganze dann wirklich wahnsinnig taktisch werden lässt. Und es gibt dann auch eben Achievements, die auch noch interessant sind, die das Ganze nochmal herausfordernder machen. Das heißt, das ist ein Spiel, das sich tatsächlich auf einer sehr oberflächlichen Ebene genießen lässt, wo man sagt, ja, cool, es ist ein bisschen wie Schach, ich spiele mal ein paar Runden, mal schauen, wie weit ich komme und dann heile ich mich halt. Das geht und es macht Spaß, aber du kannst dich auch hier wirklich reinfuchsen und das Ganze wirklich bis zu einem absurden Detailgrad noch komplexer genießen als es. Und das ist eben, das hat wahrscheinlich Hans Dampf gemeint, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ich muss sagen, ich plätschere so ein bisschen so eher oben herum auch seit 9 Jahren und es macht mir immer noch großartigen Spaß.
Schön, richtig schöne Empfehlung, da freue ich mich. Ich muss auch sagen, dieses Triplett, das ist eines, das mich sehr glücklich gemacht hat. Gut, ich meine Hero Emblems, ne? Das war der Ausstellungsraum, in den ich reingerutscht bin, aber die beiden anderen, toll. Vielen Dank dafür.
So, jetzt habe ich dich wirklich lange angeschwafelt. Jetzt ja, möchte ich wirklich mal gern wissen, was du mitgebracht hast.
Du musst, also ich bin immer ganz, ich freue mich, wenn du mich anschwafelst. Wir sind ja, ne, da ist der Radiomoderator in dir, die Sorge, dass man die Menschen verliert nach 1,5 Minuten durchgehendem Reden. Aber hier kannst du mir Bücher vorlesen. Ich genieße das total. Ich finde das.
Na, wunderbar.
Ja, dann gehe ich mal rüber zu meinen Spielen. Also, ich habe einen etwas anderen Ansatz gewählt. Der sich dreht um dieses Thema Antidepressivum und ich fange mal mit dem wahrscheinlich kleinsten Spiel an, aber nichtsdestotrotz ein, ich sag mal, Evergreen. So, damit habe ich schon so ein bisschen was angerissen. Und zwar meine ich das Spiel Viridi, ist Latein und heißt Grün, erschien im August 2015, aber das dauert zum Glück noch, 2015, entwickelt von einem kleinen Entwicklerteam und das ist ein Spiel, das so eine Art und Weise ein Dauerbrenner, glaube ich, auf den Festplatten vieler Menschen ist, wenn ich mich auch so durch die Steam-Reviews durchlese und ist im Grunde, also Skeptiker würden sagen, das ist ja eigentlich gar kein Spiel. Ich sage, das ist Quatsch, auch das ist ein Spiel, das Medium verdient, auch ein bisschen ausgelotet zu werden, was die Definition angeht und Viridi gehört dazu. Das ist im Grunde ein Spiel, das sich dreht um einen interaktiven Pflanzenbegleiter, den man beim Arbeiten am Desktop so ein bisschen bei sich haben kann. Ich muss kurz ausholen, ich habe hier in der Wohnung einen Balkon und habe den mit großer Leidenschaft im Sommer bepflanzt mit Tomaten und einem Zitronenbaum und anderen Dingen. Also ich habe einfach mal alles draufgestellt, was die Natur so hergibt und habe geguckt, was überlebt. Und jetzt zum Winter, so sehr ich den auch mag, ist es ein bisschen trostlos da draußen. Jetzt hängt da nur noch dieses panisch aufgehängte Katzennetz in der Gegend rum und hier und da noch ein paar Spuren des Sommers, aber mehr auch nicht. Und ich habe gemerkt im Sommer, wie schön das wirklich ist. Also ich komme ja eh vom Dorf, aber dann auch wieder daran erinnert zu werden, wie schön es einfach ist, ab und zu einfach irgendwas zu gießen und das wächst dann und freut sich. Und dieses Spiel, Viridi, passend jetzt zur Winter- und Weihnachtszeit, nimmt diese Fantasie und macht daraus ein kleines Spiel und das funktioniert im Grunde ganz einfach. Es ist auch erstmal gratis. Man kann sich einen Topf auswählen von verschiedenen Auswahlstücken, kann in den Topf dann Pflanzen reinsetzen, Pflanzensetzlinge und dann minimiert man das Spielfenster, packt das irgendwo beim Bildschirm in den Hintergrund oder oben rechts, links, unten und dann war es das. Man gießt ab und zu die Pflanze, man kann ihr dann dabei zugucken, wie sie ganz langsam auch wirklich wächst. Man muss manchmal so ein bisschen Unkraut und Dreck beiseite räumen. Am Rand der Schale bewegt sich eine Schnecke, die illustriert so ein bisschen, ja, hier vergeht Zeit und es gibt so ein bisschen was noch zum Angucken. Aber es ist ein Spiel, das im Hintergrund anwesend ist. Und das finde ich so faszinierend daran, weil es eben nicht gespielt werden will aktiv, sondern eher einen so durch den Alltag hindurch begleitet und ab und zu mal einen Blick verlangt, ne, ist noch alles in Ordnung, kann ich irgendwas für euch tun und dann ist aber auch wieder gut. Es gibt auch so eine Art Lo-Fi-Musik im Hintergrund, die abgespielt wird, die fand ich persönlich jetzt gar nicht so toll, die kann man auch stumm schalten, das war dann auch vollkommen in Ordnung. Aber das Wissen darum, dass da so ein kleines Töpfchen ist, in dem Pflanzen drin sind, wo ich ab und zu mal so einen kleinen Knopf drücken kann, damit sie gegossen werden, dann passiert da auch tatsächlich irgendwann was. Das war so schön. Das war ein richtig schöner Begleiter während der Arbeitstage in den letzten Wochen, weil das auch so wenig von einem einfordert, aber eben so viel zurückgibt. Es ist einfach dieses schöne Gärtnergefühl zu sehen, da wächst was heran, da ist etwas, um das ich mich gekümmert habe, und das dokumentiert auch so ein bisschen, deswegen passt es auch für mich so schön zum Thema, dass trotz allem auch einfach die Zeit voranschreitet. Es gibt ja diese Tage, ne, an denen sitzt man so da und denkt sich, okay, ich bin gekettet an 5000 marmorne Felsblöcke an den Boden und komme einfach nicht voran. Der Tag ist zäh wie ein berühmter Kaugummi. Nee, dieses Spiel ist so ein bisschen so, ne, so der Magnet, der einen durch diesen Tag führt und sagt, nee, es vergeht Zeit, ne, es geht alles voran, wenn auch langsam und mit viel Geduld. Und deswegen wollte ich dieses Spiel hier mit aufnehmen. Kostet, wie gesagt, eigentlich nichts. Man kann sich aber so Töpfchen und Pflänzchen im Shop dazu kaufen für ein paar Euro. Muss gar nicht sein, aber wenn man will, kann man das tun. Ein ganz tolles Ding, Rainer.
Ja, ich kenne es. Ich habe es wirklich auch, ich hatte es längere Zeit nicht auf dem Desktop, sondern auf meinem Handy auch tatsächlich, auch weil schön, da gibt es ja. Nämlich auch. Ich kann mich nur nicht mehr ganz genau dran erinnern, und das spricht für mich ein bisschen dagegen. Ich weiß es nicht mehr genau. Muss man gießen und so oder nicht?
Genau, man muss gießen ab und zu. Okay. Aber auch auf eine minimalste Art und Weise. Man hat keine wirkliche Gießkanne, wo man graduell Wasser verteilt, sondern die Pflanze ist da. Irgendwann steht bei der Pflanze ganz süß in Klammern unten durstig. Und dann kann ich den Klick drauf machen, dann kommt wirklich minimal inszeniert ein Gießkanneneffekt und dann ist sie gegossen und dann steht da auch sated, also ne, saturiert, ist gegossen.
Ja. Und ja, ich verbinde damit leider ein bisschen doch eher was Depressives, nämlich in dem Zusammenhang, weil ich kann mich jetzt wieder ganz genau erinnern, auch an mein schlechtes Gewissen, weil, wie gesagt, es ist wie bei so vielen Apps am Handy. Man installiert sie, man beschäftigt sich ein bisschen damit und dann plötzlich vergehen 2-3 Tage, wo man es nicht aufmacht, dann vergeht eine Woche, dann vergehen 2 Wochen. Und das ist bei Candy Crush etc. egal. Es ist auch bei Hoplite egal. Es ist auch bei Hero Emblems egal. Bei einem virtuellen Blumentopf nicht ganz egal. Und ich kann mich noch erinnern, als ich reingesehen habe, dann nach 2 Wochen, ups, ich hatte hier ja Pflanzen. Und dann, denen ging es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, jetzt nicht so gut mehr dann leider. Ja. Aber ich weiß ganz genau, was du damit meinst. Ich hatte wirklich interessanterweise Viridi auch sogar in meiner Auswahl für diese Spiele, weil Schön. Ich finde, es hat wirklich etwas Therapeutisches, wenn man so will. Ja. Das heißt, das Ganze ist echt etwas sehr Unaufgeregtes. Es stellt auch wirklich die Frage, was ist ein Spiel, wie wenig kann ein Programm sein, um immer noch Spiel zu sein? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe ja sogar schon einmal im Rahmen von OK Cool kauft ein Mountain vorgestellt von Jim O'Reilly, glaube ich, heißt dieser irische Künstler. Das ist ein bisschen ähnlich. Da schwebt eben dieser Berg in der Luft. Hier sind es eben die Pflanzen. Ich finde das toll. Ich finde es cool, wenn Spiele sich trauen, die Interaktivität ganz zurückzunehmen und wirklich nur ein schönes, ein Tool sein können, um ein bisschen innezuhalten auch. Und ich glaube fast sogar jetzt, wenn ich mich nicht täusche, das ist ein bisschen etwas, ich glaube, Tale of Tales haben das ein bisschen vorgemacht mit einem ihrer früheren Projekte. Kannst du dich erinnern? Diese belgische Kunstgames-Duo, die The Path gemacht haben und auch schon später andere Spiele. Ich glaube, die hatten da auch so etwas Ähnliches, aber nicht mit Pflanzen, sondern mit Gegenständen. Das heißt, man konnte da das iPhone, glaube ich, damals eben so richtig schütteln und dann hatte man da eine kleine Kiste, die man aufmachen konnte, ansehen. Sprich, ich wollte damit nur sagen, Spiele, die halt wirklich diese Interaktivität ganz in den Hintergrund stellen und einfach nur so als Objekte funktionieren, an denen man sich erfreuen kann, ohne dass man wahnsinnig viel getestet wird oder etwas machen muss damit. Finde ich toll. Kann ich als Antidepressivum wirklich sehr gern gelten lassen. Sehr schön.
Wirklich schönes Ding. Ich hatte, glaube ich, auch hier in diesem Format mal ein ähnlich gelagertes Spiel, so ein Aquarium-Simulator, wo auf deinem Desktop dann Fische rumschwimmen, die du manchmal füttern musst. Das ist eine ähnliche Richtung, aber eben doch sehr viel präsenter als so eine Pflanze. Und deswegen habe ich das am Desktop so sehr genossen. Ne? Wenn man dann einfach arbeitet und dann so ein bisschen in diesen Trott verfällt, einmal kurz das Fenster aufmachen und nach der Pflanze schauen. Wie gesagt, dann gibt's da noch diese Schnecke am Keramikrand. Das ist einfach nett. Das erfreut mein Herz. Aber ich kann mir auch vorstellen, vielleicht, dass es da draußen Menschen gibt, denen das zu wenig sein könnte. Und deswegen habe ich noch 2 Spiele, wo ein bisschen die Interaktivität hochgeschraubt wird. Vielleicht nehme ich das einfach direkt als roten Faden und gehe quasi eine Interaktionsstufe weiter nach oben. oben. Zu einem, man kann es ja fast schon sagen, Klassiker, aber es besteht immer die Gefahr, dass jemand das nicht kennt oder, was ja auch gerne passiert, man einfach vergisst, dass dieses Spiel auf der Festplatte herumlungert und nur darauf wartet, bedient zu werden. Und zwar das Spiel Kind Words aus dem Jahr 2019, so eine Art Brieffreunde-Simulator. Ein ganz tolles Ding, 4 Euro kostet das und hat ein ganz einfaches Konzept, einfach wie genial, und es ist magisch, dass es so gut angenommen wurde und wird. Man hat in diesem Spiel eine Art kleinen Avatar, ein kleines Figürchen, was in so einem Diorama, einem kleinen Zimmerchen sitzt und sie an den Schreibtisch setzen und dann Briefe schreiben kann. Und das Tolle ist, man kann selber einen kleinen Brief schreiben, man hat dann da wirklich ein schön gemütliches Interface, dann wird ein Brief Papierzettelchen geöffnet und dann kann man einfach losschreiben. Und wenn man dann seinen kleinen Brief geschrieben hat, ich sage auch gleich was zum Inhalt, kann man den von einem, ich sag mal, Postbotenreh davontragen lassen, hinaus in die Welt und zu den anderen Spielerinnen und Spielern. Und das ist die Idee dieses Spiels. Diese Briefe, die du schreibst, natürlich anonymisiert, die kommen bei irgendwelchen anderen Leuten auf der Welt an, in einem Stapel von Post, der quasi gelesen und auch beantwortet werden kann. Und wenn jemand da draußen sich deine Zeilen dann durchliest und sich denkt, Mensch, dazu habe ich ein paar Gedanken, kann er die schreiben und schickt sie an dich zurück. Und wenn man möchte, gibt es dann noch so ein kleines Gamifizierungselement, das ich hier aber wirklich sehr schön finde. Du kannst am Ende deiner Briefe noch Sticker dran packen als kleinen Gruß. Und wenn du Sticker zum Beispiel zugeschickt bekommst, die du vorher noch nicht hattest, dann kannst du die in dein Stickeralbum reinmachen und dann kannst du die in deinen eigenen Briefen benutzen. Und ich habe da also ganz schöne Momente erlebt. Bevor ich dazu komme, noch kurz, weil es gibt noch ein, zwei mehr Funktionen bei diesem Spiel. Man kann nicht nur diese Briefe schreiben und in die Welt hinausgeben, sondern man kann auch kleine Papierfliegerchen beschriften. Das sind dann wirklich kleine Botschaften, die gar nicht beantwortet werden sollen und können, sondern die bei anderen Spielern dann im Spiel auftauchen, die angeklickt werden und gelesen werden können. Da stehen dann so Dinge wie drauf wie, ne, wird schon alles gut. Oder Mensch, heute gab's Pizza, ich fühle mich großartig. Na, einfach so kleine Nachrichten, die keine Beantwortung bedürfen, die im Gegensatz eben stehen zu diesen großen Briefen. Und diese großen Briefe, das ist wirklich eine schöne Sache. Die werden von der Community, die nach wie vor dieses Spiel fleißig spielt, benutzt, vor allem über die Probleme und die Hürden des eigenen Alltags zu schreiben. Also wenn man sich da mal so ein bisschen durchliest, dann entdeckt man Geschichten von, ich bin an eine Uni gekommen und alle Leute sind hier so gut in meinem Kurs und ich habe Sorge zu versagen. Und dann kann man darauf eben, wenn man denkt, man hat etwas Kluges zu sagen oder etwas Hilfreiches, kann man darauf antworten. Oder Menschen sagen, mein Haustier ist verstorben und ich fühle mich furchtbar. Oder Menschen sagen, ich bin verliebt in meine beste Freundin und ich weiß nicht, wie ich ihr das sagen soll. Also die Bandbreite ist so groß, wie es an menschlichen Geschichten da draußen auch gibt. Und das macht ein wenig den Reiz aus und eben auch das Wissen, dass ich vielleicht da draußen Menschen komplett anonymisiert irgendwie helfen kann durch das, was ich ihnen schreibe. Dass die Rahmung des Spiels selbst auch wunderschön. Das Spiel, wie gesagt, fühlt sich sehr cozy, sehr gemütlich an. Es spielt eine wunderschöne Lo-Fi-Soundtrack im Hintergrund. Erinnert aber einen auch immer wieder daran, man muss nicht alle Briefe beantworten. Es gibt immer wieder Hinweise, die sagen, hey, du musst nicht alles beantworten, was auf deinem Stapel landet. Das ist nicht deine Aufgabe, allen helfen zu wollen und zu können. Guck einfach, was dir gut tut. Zu Spielbeginn schickt dir das Spiel auch selbst erstmal einen Brief, damit schon was in deinem Postfach drin ist. Das ist alles sehr nett und kann sogar im Hintergrund laufen, während man wieder irgendwas anderes macht, weil die Musik auch weiterläuft und die Spielwelt auch. Und was ich ganz toll fand, letzter Satz, bevor ich Luft hole, aber ich bin ganz angetan davon. Zum einen erstmal, dass das Spiel überhaupt funktioniert. Also das gibt's wie gesagt seit 2019. Ich benutze es unregelmäßig und habe sowas wie einen Troll noch nie erlebt. Man kann auch User indirekt melden, aber ich habe so nette Dinge da einfach schon gesehen und gelesen. Ganz überrascht, dass das überhaupt funktioniert. Und zum anderen, und das fand ich so berührend, als ich das Spiel jetzt für dieses Gespräch hier wieder installiert habe, mich daran erinnert habe und dann ein bisschen gespielt habe, sah ich tatsächlich, dass Antworten reingeflattert gekommen sind zu einem Brief, den ich vor Jahren mal geschrieben hatte. Ein Brief, in dem ich, ne, damals habe ich noch in Berlin gelebt, so ein bisschen darüber schrieb, über Dinge, die mich da momentan bewegen und auch die mich sehr belasten. Und darauf sind über die Jahre Antworten reingeflattert, die ich dann hier in Vorbereitung zum Gespräch quasi ganz oben auf dem Tisch liegen hatte und lesen konnte. Und da ging mir richtig mein Herz auf. Das war richtig nett. Ich habe den Leuten dann auch mit reichlich Verspätung quasi geschrieben. Und das war, also das war so nett. Das war ein richtig schöner Moment und das Spiel tut nach wie vor einfach gut.
Das klingt ja wie eine nette Social Media Plattform. Eigentlich, oh, oder? Ein bisschen. Ja, das ist ja wirklich ein Paradoxon eigentlich in sich. Nein, ja. Das wäre eben meine Frage gewesen. Du hast schon ein bisschen beantwortet. Wenn es keine Trolle gibt, ist das wirklich so wie ein Wunder. Wahrscheinlich hat es auch damit was zu tun, dass das Spiel eben klein ist, dass es was kostet und dass es eben auch unterhalb des Radars der großen Relevanz eben ist. Wenn man Troll ist, dann möchte man ja, dass viele Leute das sehen und viele Leute sich ärgern im Hauptfall auch. Ja. Also das heißt, man bekommt jetzt keine Briefe rein, wo argumentiert wird, ja, Hitler did nothing wrong oder so irgendwie oder fuck Feminism und so.
Tatsächlich, okay, das ist mein ohne wird's nie gesehen. Ich glaube, es liegt wirklich an, wie du schon sagst, an der Spitzenzielgruppe, an dem Einstiegspreis und dass man ja auch nicht mitbekommt jetzt genau, wie der Mensch darauf reagiert. Damit fällt, glaube ich, viel Anreiz für Trollerei weg. Das könnte sich ändern, denn ich habe gelesen, Kind Words 2 ist bereits angekündigt. Es wird einen Nachfolger geben, der tatsächlich den Scope, den Umfang erhöht. Man kann sich das vorstellen wie so eine Art Sims-Spiel. Dann gibt es auch wirklich Avatare, mit denen man die Wohnung verlassen und auf der Straße andere treffen kann. Es gibt viel mehr soziale Interaktion. Aber, und das finde ich wunderschön und ich bin so froh darum, die Entwickler haben schon gesagt, das erste Spiel wird weiterhin unterstützt und es wird die Verbindung geben zwischen Teil 1 und Teil 2. Das heißt, Briefe, die ich in Teil 1 schreibe, können auch von Menschen aus Teil 2 beantwortet werden, auch dann wieder mit einem Inhaltsfilter, da wird dann drüber geschaut. Oder Menschen aus Teil 2 können Briefe zu Menschen in Teil 1 schreiben. Und das finde ich irgendwie ganz nett.
Ja, voll nett, wirklich. Aber man muss wirklich sagen, das Ganze, das funktioniert höchstwahrscheinlich, so zynisch bin ich und so abgebrüht, solange es eine gewisse Größe nicht überschreitet. Wenn das Ding jetzt irgendwie der große Hit auf TikTok wird, kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass die Nächsten, die irgendwie mit dir Diskussionen über Palästina oder Donald Trump oder sonst irgendwas führen wollen, garantiert nicht weit sind, leider. Solange es quasi so auf dieser kleinen Ebene funktioniert, ist es wirklich wunderbar. Es klingt ja fast ein bisschen wie eine kleine Selbsthilfegruppe, oder? Ist ja auch toll. So
ist
ein Chatroulette mit netten Menschen. Konzept nach dem anderen.
Auf eine Weise schon. Und ich meine, das Spiel war jetzt auch nicht super in der Nische. Also ich habe gerade nochmal geguckt, seit 2019 auf Steam alleine sind über 7000 Steam-Reviews reingegangen. Das haben schon ein paar Leute, glaube ich, für sich entdeckt. Aber natürlich, du hast recht, die kritische Masse, wo es dann wahrscheinlich rein statistisch wahrscheinlich wird, dass Idioten dabei sind, wurde wohl nicht erreicht. Oder die Filter des Spiels funktionieren so gut. Aber da bin ich wirklich nach wie vor positiv überrascht. Auch nochmal, um das nochmal zu betonen, wie empathisch das Spiel selbst ist, dass immer wieder gesagt wird, ne, mach dir auch mal eine Pause, du musst dir nicht alles beantworten, machst dir einfach ein bisschen gemütlich und so. Richtig schönes Ding. Es gibt mittlerweile auch so eine Art Bildschirmschoner, den man einstellen kann. Man kann das Spiel starten und dann sich selbst eine Art Bildschirmschoner basteln, dass zum Beispiel ein Sternenhimmel gezeigt wird. Und dann gibt's ab und zu, wenn man möchte, eine aufmunternde Nachricht auf dem Desktop zu sehen. Also ganz tolles Ding und ich bin sogar ein bisschen überrascht, Rainer. Ich hatte fast damit gerechnet, dass du das längst kennst und vor allem auch gespielt hast.
Ich habe es nicht gespielt, ich kenne es. Ja. Ich muss gestehen, dass ich bei sowas, wie gesagt, mein Zynismus gewinnt da ein bisschen Überhand. Es ist nicht so ganz mein Ding, auch wie überhaupt, das war vielleicht auch schon öfter Thema. Ich finde so Interaktion mit anonymen Menschen im Internet schwierig. Also ich mache es natürlich auf den großen Plattformen, ja, vielleicht kommt auch daher mein Zynismus natürlich. Als Journalist steht man ja oft eigentlich einer Menschenmenge gegenüber, die nicht namentlich, nicht mit richtigen Namen einen beschimpft im schlimmsten Fall. Ich finde es toll, dass das so funktioniert. Es ist aber, glaube ich, nicht so sehr ein Spiel, das mich jetzt persönlich so ich vielleicht ansehen wird auf jeden Fall nicht schaden oder so, das hätte ich auch gemacht. Aber ich glaube, es ist schon gut, dass es was kostet, weil es eben da, das ist quasi so ein bisschen so der Beweis, wenn du dafür zahlst, dann hast du die Ernsthaftigkeit, das auch wirklich so zu betreiben, nehme ich mal an. Also das könnte man so sehen. Und das, finde ich, ist wahrscheinlich auch das, was es vor dieser Lawine an Deppen eigentlich vielleicht auch gerettet hat, die längste Zeit. Weil dass man jetzt wirklich, keine Ahnung, wie viel kostet das? 5 € oder 6 oder nein?
4 €. 4 €.
4 €. Dass man 4 € dafür bezahlt, dass man irgendwo eben die Lips ownen will oder sonst oder Social Justice Warriors eins auf die Mütze geben oder allen sagen, dass Elon Musk der Beste ist, das machen wahrscheinlich dann doch eher die wenigsten. Und es ist eine nette, ich habe es so als kleine cozy Social Media Utopie wahrgenommen. Und ja, also ich kannte es, wie gesagt, ich glaube, es ist ja auch ein bisschen es ist ein cozy Vorzeigespiel in gewisser Weise, weil es eben so, es zeigt so ein bisschen so diese Empathie, die eben wichtig ist, die Empathy Games auch. Und es basiert ja auch ein bisschen auf diesem berühmten YouTube-Kanal Lo-Fi Chill Beats to Study and Relax To, glaube ich, oder so. Das ist auch, glaube ich, der Untertitel des Ganzen, oder?
Genau, es gibt diesen langen Titel, der noch dazu in die Überschrift reinkommt. Also Kind Words heißt das Spiel und dann in Klammern Lo-Fi Chill Beats To Write To. Ja. Also angelehnt an das berühmte Lo-Fi-Mädchen, das da bei diesen YouTube-Videos immer zu sehen ist, aber die Musik ist wirklich toll. Ich mag die Musik sehr, gibt's auch mittlerweile auf Spotify, kann man sich gut anhören, wenn man sowas mag, wenn man sowas mag, ja.
Nice.
Gut, also, das war das. Und jetzt haben wir noch ein letztes, drittes. Das ist, glaube ich, anders, könnte es gar nicht sein. Es fällt komplett aus der Reihe raus, passt aber trotzdem zum Oberthema. Und zwar, na klar, Deepest Chamber Resurrection. Ein Spiel.
Ich finde es so witzig, dass du sagst, ist ja klar. Und na klar, weil das ist ein Spiel, das hatte ich, entschuldige, wenn ich dir hier kurz ja, das bitte. Wort wieder entreiße. Weil als ich gesehen habe, dass du das öfter gespielt hast, habe ich mich wirklich gewundert, weil ich glaube, das ist in Early Access gestartet vor 2 Jahren oder so. Ja, das gibt es schon ganz lang. Ich habe es damals angefangen zu spielen und mir gedacht, ja, und dann habe ich in der Zwischenzeit eben immer wieder Updates bekommen und das ganze Ding wurde ja mehr oder weniger von Grund auf neu gestartet und ist jetzt wiedergekommen und heißt jetzt Deepest Chamber Resurrected.
Ja.
Und du hast begonnen, es zu spielen und ich war verblüfft und ich warte auf eine Erklärung.
Also sehr gerne. Also fantastisches Ding. Du hast schon gesagt, war lange im Early Access und dann haben sie das so sehr nochmal auf links gedreht, auch viel mit Community Feedback gearbeitet und daraus dann Deepest Chamber Resurrection gemacht. Ein Dungeon Crawler plus Kartenspiel. Und da sind schon mal viele Dinge dabei, die mir sehr gefallen. Ich bin ja ganz großer Fan von dieser Dungeon-Crawler-Fantasie. Gib mir eine Heldengruppe aus Krieger, Barbar, Magier, was weiß ich, und lass mich gegen große Ratten- und Skelettkrieger kämpfen. Da bin ich schon mal grundsätzlich glücklich. Ich finde, das ist einfach eine tolle Spielfantasie, nach wie vor, egal wie klassisch sie ist. Und sie ist auf eine Weise, um das direkt schon mal so ein bisschen aufzulösen, auch eine sehr ermächtigende Spielfantasie, weil du eben auf diese Abenteuerfahrt gehst und dann ne, diese Bedrohung besiegst und immer mächtiger und stärker wirst und das gerahmt in dieser Heldengeschichte. Und wenn du dann scheiterst, dann fängt dich ein Deepest Chamber Resurrection eben auf, weil es nicht nur sagt, ich bin ein Dungeon Crawler, sondern es sagt, ich bin Dungeon Crawler mit Roguelite-Elementen. Und das ist natürlich super, weil das ist das Genre, was quasi dafür sorgt, dass du nach dem eigentlichen Versagen, nach der Niederlage immer noch mit so ein paar Trostpflastern nach Hause zurückkehrst in Form von irgendwelcher Items, die du behalten darfst, Erfahrungsstufen, freigespielten Karten und deswegen nie so wirklich das Gefühl hast, so richtig zu versagen. Und das ist schon mal ganz tief im Kern von dem, warum ich so gerne dieses Spiel spiele. Das ist, wie gesagt, ein ehemals Early Access Spiel, wird entwickelt von 3 Freunden aus Australien. Die haben davor ein Riesenprojekt gestemmt. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass du das kennst, nämlich Ballrum. Ein rundenbasiertes Rollenspiel mit einer quasi offenen Welt und Crafting und alles. Super ambitioniert. Das ist auch so ein Projekt, über das die 3 in Interviews immer wieder sprechen als, naja, da haben wir viel gelernt, was so ein bisschen Entwicklersprech ist für, naja, da lief nicht alles so richtig rund, aber das ist ja auch okay, ne? Es ist offenbar auch ein Team, was noch nicht so lange in dieser Branche ist und Deepest Chamber, wie gesagt, ist jetzt das aktuelle Spiel, mittlerweile als Full Release erschienen, kostet, ich habe es hier gerade vor mir, 12,99 € regulär und ist eben genau das, ein Dungeon Crawler mit Kartenspiel-Elementen und ich muss das nochmal kurz erklären, weil da sind ein paar Ideen drin, von denen ich ganz großer Fan bin. Also ich habe schon gesagt, die Kernspielfantasie ist schon mal eine, die mich wahnsinnig anspricht, mit einer Heldengruppe aus 3 stereotypen Figuren hinuntersteigen in immer tiefere Kellergewinde und dann von Kampf zu Kampf mich Karten spielen. Und diese Kartenspiele, die laufen auf eine ganz faszinierende Art und Weise ab. Nämlich, man hat einen Gegner, nehmen wir mal tatsächlich einen Skelettkrieger, und der wird rundenweise immer Angriffs- oder Verteidigungs- oder sonstige Spezialeffekte Karten ausspielen. Du kannst schon sehen, was er in der nächsten Runde machen wird und kannst dann darauf dich einstellen und mit den eigenen Karten, die du in deiner Hand hast, Strategien entwerfen. Also wenn ich zum Beispiel sehe, er wird in der nächsten Runde meinen Barbaren angreifen, dann kann ich gucken in meiner Hand, okay, ich habe jetzt hier 5 Karten gerade, ich könnte versuchen, vielleicht erstmal ein Schutzschild auszuspielen, um den Schaden abzufangen, ich könnte einen eigenen Angriff aufladen, ich könnte einen Spezialangriff vorbereiten und so weiter und so fort. Das Ganze wird jetzt aus 2 Gründen komplex und interessant vor allem. Zum einen, jeder der 3 Helden oder Heldinnen, die du mitnimmst, da gibt es eine Handvoll zur Auswahl schließlich, wenn du alle freigeschaltet hast aktuell, die bringen eigene Kartensets mit. Und jede Runde quasi, jedes Mal, wenn du neue Karten ziehst und an der Reihe bist, wird die Auswahl der Karten in deiner Hand zufällig zusammengestellt aus den Karten, die diese Figuren mitbringen. Das bedeutet, jeder Zug ist anders und du musst dich bei jedem Zug so ein bisschen drauf einstellen, was hast du zur Verfügung, mit was kannst du arbeiten. Und dann entsteht natürlich diese Faszination, Synergien rauszufinden und zu gucken, welche Figuren passen gut zusammen, mit wem spiele ich gerne. Das ist das eine. Das andere ist, und das ist, finde ich, das eigentlich, also geradezu geniale und auch etwas, was nicht viele andere Kartenspiele machen. Und zwar gibt es die sogenannten Boosting-Level. Jede Karte hat natürlich erstmal eine Funktion. Nehmen wir einfach so was Einfaches wie einen Schwertschlag. Ich spiele die Karte aus auf den Gegner, dann bekommt er einen Schaden von 5. So. Jetzt aber hat diese Karte zum Beispiel einen Boost-Level. Das bedeutet, sie wird weiterhin ganz normal 5 Schaden austeilen, wenn ich sie ausspiele. Aber wenn ich vorher sie booste, und das funktioniert, indem ich eine Karte links oder rechts von ihr vorher ausspiele, dann bekommt die einen weiteren Effekt. Das bedeutet, wenn ich nicht sofort mit dem Schwert zuschlage, sondern meinetwegen erst die Karte links davon ein Schutzschild ausspiele, wird meine Schwertkarte durch die Nachbarschaft geboostet und bekommt einen Zusatzeffekt wie macht 5 Schaden und beschwört einen Wolf. Und dann gibt es Karten mit 2 Boost-Leveln oder sogar mit 3 Boost-Leveln, woraus die Frage entsteht, welche Karten spiele ich in welcher Reihenfolge und lade sie quasi auf, damit sie noch mächtiger werden.
Ja, und das, wo, an welcher Stelle sind sie in meiner Hand? Genau. Das ist nämlich auch
und
das Interessante
dran. Und
das
macht so einen Spaß rein. Und ich muss sogar noch eine Sache sagen. Und dann übergebe ich das Mikrofon, aber noch klammere ich mich dran, weil da steckt so viel Tolles drin. Es gibt dann natürlich auch Bossgegner. Und die Bossgegner, im Gegensatz zu den normalen Gegnern, ne, irgendwie Skelette und Ratten und was weiß ich, die haben immer noch einen eigenen Twist, die sie speziell und besonders macht. Zum Beispiel ein Schmied, der wird jede Runde immer stärker und seine Angriffe werden nur schwächer, wenn er eine bestimmte Menge an Schaden in jeder Runde erhält. Das bedeutet, du musst super offensiv spielen und versuchen, ihn möglichst daran zu hindern, immer stärker zu werden. Auf der anderen Seite gibt es ein Felsmonster, das einen wahnsinnig dicken Schutzpanzer hat und in deine Hand Karten reingibt, die diesem Monster eigentlich gehören, die du erst aus deiner Hand wieder rausspielen musst, um das Monster überhaupt angreifen zu können. Also summa summarum, es ist ein Spiel, in dem so viel drin steckt und das gleichzeitig für mich zumindest, und ich habe gar nicht so viel Erfahrung mit so Kartenspielen, echt einsteigerfreundlich war, aber dann, je länger man spielt, seine Komplexität allmählich enthüllt.
Ja, ich finde es wirklich faszinierend. Ich muss dazu sagen, ich hätte die längste Zeit, die letzten Jahre immer gesagt, ja, diese Deckbuilding-Spiele sind jetzt nicht so meins eigentlich, so ja. von, aber ich muss wirklich mein Urteil revidieren. Ich hatte in den letzten Jahren wirklich so viel Spaß mit so großartigen Deckbuilding-Spielen. Ich glaube, wir haben ja sogar schon mal für OK Cool über Fights in Tight Spaces gesprochen zum Beispiel.
Ja,
das ist ja auch so ein
klar,
taktischer Deckbuilder.
Anfang, ja.
Ganz genau. Und ich finde es jetzt wirklich, wenn man ein bisschen drinnen ist, das heißt, wenn man so ein bisschen so die Grundelemente dieses Genres kennt, eben, dass man eben ein Deck hat aus dem, also das ist eigentlich alles, was bei Spielen von Magic the Gathering etc. ins allgemeine Bewusstsein gekommen ist, dass man eben nicht nur gute Karten braucht, ja, sondern auch ein Deck, das so zusammengestellt ist, dass man auch bei zufälligem Ziehen jede Runde aus diesen Karten eben was rausbekommt, was man verwenden kann. Sprich, dass das Deck nicht zu groß ist, dass es eben, dass man sich nicht nur auf einen Effekt verlassen darf etc. Wenn man diese Mechanismen ein bisschen internalisiert hat, dann fällt einem eben wie in dem Fall von Deepest Dungeon auf, wie viel winzig kleine Schräubchen es da immer noch gibt, an denen man drehen kann, wo dann etwas total Tolles Neues herauskommt. Eben wie du gesagt hast, ich habe es angespielt neulich, weil als du mir gesagt hast, du spielst das, jetzt habe ich mir gedacht, okay, was habe ich da verpasst? Warum? Was habe ich da damals nicht gesehen? Und es ist wirklich cool, dass tatsächlich eben, was du beschreibst gerade eben, dieses Boosting, das ist was, das kenne ich von anderen Spielen nicht. Es gibt ja eben Slay the Spire und Magic Train, ich weiß nicht, wie jetzt Hell Train oder keine Ahnung, Monster Train, genau. Also diese ganz großen Erfolge der letzten Jahre, die eben auch Roguelike mit Kartentaktik verbunden haben. Und das ist aber wirklich etwas, was ich so auch noch nicht gekannt habe, dass es eben wichtig ist, wie genau die Karten in deiner Hand zueinander liegen. Das finde ich wirklich ein interessanter Gag, weil es gibt ja, das hast du nicht erwähnt, es gibt ja dann auch Karten, die keinen anderen Zweck haben, als die Karten in deiner Hand an andere Stellen zu verschieben. Ja. Das heißt, du kannst dann auch noch mit dem, was du in deiner Hand hast, taktieren, damit du eben die Karte links von deiner boostbaren Karte spielen kannst. Die macht vielleicht gar nicht so viel Schaden, aber dann macht eben die Karte, die geboostet ist, eben das, was du willst. Und eben, du hast auch die Bosskämpfe erwähnt. Es ist wirklich, ich bin jedes Mal wieder ganz fasziniert, was eben in so in Kartenmechaniken, was da noch irgendwie an Originellem drinnen ist, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe schon Magic the Gathering vorher genannt, das sicher wahrscheinlich einen Boom und eine Erneuerung in Kartenspielen allgemein ausgelöst hat. Denn wenn ich so zurückblicke, so ja bis in die 90er Jahre, da gab es halt klassische Kartenspiele zu kaufen und zu spielen. Da gab es eben ja alles, was man eben kennt, von Poker bis zu Uno und was weiß ich alles noch, was natürlich auch spaßige und traditionelle und wirklich altehrwürdig historische Kartenspieltraditionen sind. Aber die neuen Spielmechaniken, die eben mit Trading Card Games reingekommen sind und die sich noch erweitern durch eben virtuelle Kartenspiele, wie wir es eben hier jetzt irgendwie haben, das ist fantastisch. Ich finde das immer wieder so toll, dass eben auch in einem Medium wie Videospielen eben auf diese total analogen Mechaniken so zurückgegriffen werden kann und es immer noch was wahnsinnig Spannendes rauskommt. Man könnte jetzt sagen, okay, ich habe jetzt einen Computer, warum muss ich hier mit dieser blöden Kartenabstraktion nicht beschäftigen? Aber ich glaube irgendwie die Herausforderung, die eben diese Mischung aus ja, dem Zufallsfaktor, nämlich eben, ich ziehe ja zufällig Karten aus dem Ganzen und eben trotzdem Strategie, die gibt immer noch so wahnsinnig viel her, dass ich eigentlich auch jedes Mal ganz verblüfft bin, dass es eben, wie gesagt, 100 solche Kartenspiele gibt und in fast jedem davon ist aber trotzdem noch etwas, was ich in keinem anderen gesehen habe. Das ist wirklich eine große Leistung, muss ich sagen. Deepest Dungeons Resurrected, ja.
Spielt
es doch auch. Es ist wirklich, es hat mich auch überrascht. Und was wollte ich noch erwähnen, weil du vorher vom Dungeon Crawling so gesprochen hast. Was ich so nett dran finde, es erinnert mich eben so an die großen Klassiker des Genres, nämlich eben Dungeon Master zum Beispiel. Und falls du das noch kennst, das ist so aus den 90er Jahren ein so ein Uralt-Klassiker. Auch mit dieser Proto-First-Person-Ansicht, wo eben so die Monster auf einen zu stapfen quasi aus dieser Perspektive und unten am unteren Rand sind eben die drei Porträts der Helden und dann wird eben gekämpft. Ja, ich find's interessant, aber ich glaube, es gibt ja einen aktuellen Anlass, warum du es jetzt tatsächlich als Antidepressivum bezeichnen würdest. Nicht nur, dass es ein gutes Spiel ist, oder täusche ich mich?
Oh, weißt du da mehr als ich? Was genau?
Nein, du hast ja am Anfang schon erwähnt, irgendwie deine private Situation, dass du in einem Wochenende so als Bewältigungsstrategie das quasi reinversuchen
genau
bist.
Richtig. Ja. Genau, vollkommen richtig, das erzähle ich auch jetzt. Ich hatte nur gedacht, so Gott, meint er noch was anderes? Was habe ich denn vergessen?
Ich habe eine Kamera installiert.
Du hast vollkommen richtig. Das war nämlich genau, das war tatsächlich, ohne Witz, am Tag nach der Trennung dieser Beziehung, deswegen war es auch gar nicht so unklug, also unkluges falsche Wort, deswegen hat es Sinn ergeben, das zu Beginn der Folge mal zu erzählen, weil ich auch deswegen in dieses Spiel so reinrutschen konnte und reingerutscht bin. Ich habe das 6 Stunden gespielt am Tag danach. Klar, ne, da ist man sowieso in einer Situation, wo man so ein bisschen in andere Richtung laufen will, aber das Spiel hat mich umarmt und mir genau das gegeben, wonach ich mich gesehnt habe und ich spiele es ja auch immer noch, jeden Tag momentan. Dieser Gameplay-Loop ist super knackig, man versteht, wie das Spiel funktionieren soll, durch diese Karten, die auch nach und nach erst freigespielt werden mit den einzelnen Charakteren. Das heißt, man hat auch eine Eingewöhnungszeit, man ist nicht sofort überfordert, die werden auch zunehmend komplexer und auch interessanter. Führt einen gut an den Spielkern heran und dann kommt ja noch eine Sache dazu, die ich noch gar nicht gesagt habe, fast eigentlich mit das Beste am Spiel, und zwar der Look. Ohne Witz, das ist das Gegenteil von high-polished, viel Budget, super teure, fotorealistische 3D-Grafik. Im Gegenteil, es ist so ein bisschen campy. Es ist so ein bisschen, es sieht ein bisschen altbacken aus, wie eines der etwas früheren 3D-Spiele, aber ohne Witz, ich stehe wahnsinnig drauf. Wenn dann da so ein komischer Grab-Ghoul auf dich zukommt und dann so ein Geräusch macht wie Yee! Das ist so, okay, das hat bestimmt einer der drei Freunde eingesprochen, aber das ist egal. Ich finde das so charmant. Das hat alles so einen Look, der mich erinnert an ältere Spiele, obwohl das Spiel ja neu ist. Es macht einen Eindruck, als wäre das irgendwie selbst zusammengeklöppelt, was Quatsch ist, weil jedes Spiel selbst zusammengeklöppelt, aber es hat so eine handwerkliche Note irgendwie. Ich finde es so charmant, es sieht so toll aus, ich habe damit so viel Freude.
Ja, klingt nach einem Antidepressivum auf jeden Fall.
Ja.
Auftrag erfüllt, würde ich sagen.
Tolles Ding, ey, mein Gott, ich bin schon wieder, also das ist ohne Witz, um das noch abschließend dazu zu sagen, letztes Jahr zu Weihnachten habe ich für mich entdeckt War Tales, da haben wir auch hier, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, mit so einer Söldnergruppe da durch die Lande ziehen. Und da habe ich mich völlig drin verloren, überraschend, ich hatte das nicht auf dem Schirm und dieses Jahr ist es für mich Deepest Chamber, ohne Witz, ich hänge so drin und es macht so einen Spaß, toll, einfach toll, Rainer, was soll ich sagen?
Boah. Wunderbar, jetzt haben quasi unsere ZuhörerInnen wirklich die schwere Aufgabe und die Qual der Wahl, sich hier aus diesen insgesamt 6 Spielen was herauszusuchen, aber es gibt natürlich wie immer die Möglichkeit einfach auch Mix and Match, dann kostet es halt mehr als 20 Euro, ist Weihnachten, gönnt euch was, alles cool hier, glaube ich, oder?
Ja, also bei der Umfrage mache ich es euch leicht, ich werde dieses Mal nur meinen zur Auswahl stellen, dann müsst ihr euch gar nicht vor diese Frage stellen.
Ja, das ist Demokratie hier, wie sie Tom versteht. Ja,
120% Wahlbeteiligung, toll.
Diese Mainstream-Medien und die Lügenpresse wieder.
Nein, also ohne Witz, Rainer, ich muss dir auch nochmal sagen, vielen Dank mal wieder, dass du dir die Zeit genommen hast, da so schöne Spiele auszusuchen, das ist immer so toll, ich mag an dem Format nicht nur die Gespräche, die daraus entstehen, sondern auch ganz egoistisch, ich kriege hier quasi regelmäßig einfach tolle Spielempfehlungen vorgelegt und denke mir, oh, das nehme ich doch wohl mit. Also vielen Dank einfach.
Ja, ich sehe das genauso eigentlich. Jetzt, ich habe auch einige schon gekauft aus dem fremden Einkaufskorb, muss ich zugeben. Schön. Tja, jetzt kommt's raus. Alles abgekartet hier. Wir werden von der Branche und von der Industrie bezahlt dafür, den Umsatz anzukurbeln.
Direkt auf den hohen Bogen gelegt. Und ansonsten, vielleicht, das möchte ich auch noch sagen, ich finde es auch einfach schön, das geht auch ein bisschen an die Leute da draußen, aber auch an dich, dass hier so ein Rahmen geschaffen wird, in dem ich mich wohl damit fühle, solche Dinge auch einfach zu erzählen, weil leicht ist das natürlich nicht, aber ich fühle mich gut damit. Und auch dafür nur einmal ein Dankeschön. Wir haben hier eine schöne Stimmung aufgebaut und jeder, der die kaputt machen will, wird rausgeschmissen. So einfach ist das.
Ganz genau, und da müsst ihr euch neben einen Corona-Kranken in den Bus setzen und oh mit Gott, ihm kuscheln.
Ja. Ach Mensch, also, ich danke dir sehr, Rainer. Ich danke den Leuten da draußen und würde einfach sagen, viel Spaß mit unserer Auswahl. Stimmt gerne ab für den Menschen, der es in euren Augen verdient hat. Der andere wird traurig sein, das müsst ihr dann auf eure Schultern lasten. Und dann würde ich einfach sagen, wir hören uns bald wieder und vielen Dank für alle, an alle für alles. So, das wollte ich sagen.
Alles klar, dann bedanke ich mich ebenfalls, wünsche frohe Weihnachten und einen guten Rutsch an dieser Stelle. Wir hören uns, glaube ich, erst 2024 wieder.
Das ist falsch.
Also wir uns. Ja. Ja, dich hören sie ja häufiger, aber mich nicht.
Rein. Aber wir dürfen nicht verraten, weil das ist noch ein Geheimnis. Okay. Aber ach, ja. Wir hören uns. Ja, genau. Also gut, Leute. Ne? Tschüss.
Tschüss. Stimmt, habe ich.